Ich wollte eigentlich gerade auch noch einen Wortwitz machen, aber mach du erstmal weiter.
Naja, mach du mal.
Nee, ich musste gerade dran denken, ich war mal in Schottland auf einem Rockfestival und habe mich ganz gewundert, dass es da gar nicht um Musik ging.
Alter. Boah. Ja, moin, herzlich willkommen zur neuen Folge Kerngeschäft, einem Morkode-Podcast. Folge 1 nach meinem Griechenland-Urlaub. Ich bin richtig gut gelaunt. Lin dafür heute ein bisschen angenockt. Aber ich freue mich doppelt, dass wir für alle Fälle, sollte der Lin gleich vom Stuhl fliegen, weil er nämlich vorhin seine Impfung bekommen hat, dass wir auf jeden Fall sehr hochwertigen Ersatz haben, weil er hat Witze drauf für mindestens 2 Leute. Hallo Rodney.
Moin. Na?
Na, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Ich habe auch schon die besten Wortwitze wieder vorbereitet und kann mich gar nicht, also ich weiß gar nicht, wann ich welchen raushauen soll, deswegen seid gespannt.
Hast du Bock, Lin? Freust du dich drauf?
Boah, Alter, ich bin einfach nur fertig und ich habe jetzt schon keine Lust mehr.
Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht irgendwie einsteige mit herzlich willkommen zum EM-Studio. Ich glaube, dann wärst du richtig ausgeflippt, oder?
Leute, ne, ich liebe euch von ganzem Herzen. Bitte, wenn ihr jetzt mit Fußball noch anfangt, ne? Wirklich, ich habe dieses Wochenende einfach schon genug Fußball und ich habe keine Lust mehr.
Tja. Ah, dann lass uns lieber über Scooter reden.
Scooter ist gut. Scooter ist immer gut, ey.
Rodney, was sagst du zu Rock am Ring? Scooter sind ja dabei.
Ey, ohne Mist, ich habe mir das vor 2 Jahren, als wir da waren, habe ich, glaube ich, noch zu dir gesagt, nach mehreren Kaltgetränken, Alter, wenn Scooter irgendwann hier mal so als Rausschmeißer spielen würden, wie geil wäre das denn? Und die Chance besteht, würde ich sagen, weil ey, du kannst so eine Band nicht irgendwie vorne einen Headliner packen oder mittags so, das geht eigentlich nur als Rausschmeißer, ne? Und das ist das, worauf ich hoffe. Und ey, stell dir mal vor, du hast vorher so eine Band gesehen, wie, was weiß ich, was spielt denn, außer Volbeat ist natürlich jetzt eher nicht so das Beispiel, wo ich mir denke, geil, aber stell dir mal vor, du siehst Slipknot und danach Scooter. Also, wie geil kann ein Abend bitte enden?
Ja, oder besser noch hier Mastodon oder Baroness, wo du halt ja, so richtig Mann. Drin bist und danach kommt dann halt ein Scooter.
Aber ich fände es halt auch übelst geil, so was du gerade meinst, so Scooter so mittendrin im Tag, so wenn alle so gerade ihren Mittagstief haben und von der Center Stage schallt halt nur Hyper, Hyper.
Uff, wie geil das wäre, wenn die wirklich auf der Center Stage
spielen. Ich schwöre dir, ne, da kommst du doch nicht klar. Also wenn du so mitten in der Mittagshitze hast du gerade das Tief vom Tag und merkst, du wirst einfach voll von Scooter zugeschallt die ganze Zeit. Da musst du doch wieder aktiv werden quasi.
Ich hoffe ja wirklich, dass wir die interviewen dürfen, ne?
Also, wow, das wäre geil.
Ich geh nicht davon aus, dass sie überhaupt irgendein Interview geben werden, aber das wäre schon geil.
Der hier, also, ey, der HP hat ja mal gesagt, der wäre früher Punk gewesen. Würde ich ihn super gern so ausfragen, wa?
Echt?
Ja, der war früher, also er meinte mal in einem anderen Interview, dass er früher in der Punk-Szene sehr aktiv war. Ich meine, sofern würde ich das jetzt auch nicht betrachten. Der sah ja auch, also ich finde, der sieht schon so wie ein Alt-Punk aus, ja. Er und Farin Urlaub sind sich jetzt nicht so auseinander. Beide blonde Haare, bisschen extravagantes Grinsen.
Ich hatte es auf den Lippen. Ich wollte irgendwas mit den Ärzten sagen. Ja, Leute, ey, heute ist Freitag. Für die, die uns ganz frisch zuhören, dann wieder Mittwoch. Aber wir versuchen ja auch immer so die neuesten Releases mit aufzunehmen. Und heute ist wieder eine ganze Menge rausgekommen. Zum Beispiel die neue Light the Torch-Platte. Habt ihr da zufällig was von hören können, Jungs?
Nee, tatsächlich nicht. Ist aber auch keine Band, die ich wirklich verfolgt habe bisher.
Ach Quatsch, bist du auch gar nicht so irgendwie Killswitch Engage drin oder so?
Ja, also sagen wir es mal so, Killswitch Engage habe ich halt früher super gern gehört und finde ich auch gut, aber es ist jetzt keine Band, wo ich sage, geil. Also ich fand auch immer zwar Howard Jones irgendwie geiler als Jesse Leach, von den Vocals irgendwie, das Tempo von dem ist halt einfach voll geil für so Mucke. Ja. Aber Light the Torch ist auch so eine Band, die ist voll an mir vorbeigegangen, um ehrlich zu sein.
Ja, geht mir aber auch genauso. Also ich habe die gar nicht verfolgt bisher, habe dann aber heute mal geguckt, was so alles rausgekommen ist und dachte, boah, Light the Torch, was war das nochmal? Und dann, ach ja, hier Supergroup, ne? Ich glaube, der Drummer war unter anderem bei Good Tiger auch. Und ja, Vocals natürlich Howard Jones, bestens bekannt von Killswitch Engage. Und ich habe mir den Song Become the Martyr, ja genau, angehört. Den fand ich eigentlich ganz cool. Die ganze Platte habe ich nicht geschafft, aber ich glaube, wer auf so eine Richtung irgendwie ein bisschen oldschooligere Metalcore steht, der wird da eigentlich ganz glücklich mit werden.
Wusstest du, Mike, dass der Basser von Bleeding Through ist? Oder war von Bleeding Through? Ja, das ist der Basser. Das ist doch der etwas kleinerer Typ. Glatze, roter Bart. Ja, ich meine, das wäre gewesen. Das ist der Basser von Bleeding Through. Der macht da auch mit.
Ach, witzig, ey.
Ja. Ich muss wirklich sagen, Light the Torch, so gern ich, oder so viel Sympathie ich auch für Howard habe, und so gerne ich das auch feiern würde, muss ich ganz ehrlich sagen, merkt man schon, dass der Kopf hinter dem Songwriting meistens auch Adam Dukiewicz immer war. Okay. Ich finde die Songs von Killswitch Engage besser geschrieben teilweise als die von Light the Torch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich kein riesiger Fan von dem Material.
Kennst du den Künstler Sullivan King, Lin?
Boah ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber frag mich jetzt nicht wo und wie.
Ging mir genauso, der hat nämlich jetzt auch seine neue Platte rausgehauen namens Loud, und ich bin vor allen Dingen deswegen darauf gestoßen, weil da drei ganz coole Features auf drei verschiedenen Songs bei sind. Einmal nämlich mit Aaron, bestens bekannt von Under Oath, der Sänger, dann einmal eins von Jason Butler von Fever 333. Okay. Und unser lieber Freund Spencer von Ice Nine Kills hat auch ein Feature hinzugefügt. Und ich hab Sullivan King, glaube ich, namentlich vorher mal irgendwo gelesen, aber kannte die Mucke halt auch nicht. Und man kann es halt irgendwie als Metalcore meets Dubstep oder so bezeichnen. Und ist eigentlich ganz geil. Also das ballert krass und es klingt auch nur nach irgendwie im Studio wird das zusammengeknallt. aber das macht schon Spaß. Also wer auf solche... Weiß ich, was sind da noch so für Bands, die so eine Richtung haben?
Das eine Korn-Album.
Das eine Korn, ja, das passt tatsächlich ganz gut, glaube ich. Ja, aber es klingt auch nach, also das ist halt auch wirklich so dieses Mid-2000er-Ding. Also voll überproduziert und ich fand es ganz nett. Also wer auf sowas Bock hat, da auf jeden Fall mal reinhören. Habt ihr denn, Leute, Within Temptation und NSOK haben Song zusammen rausgebracht? Habt ihr den gehört?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorhin gesehen und ich war noch nie ein Fan von NSOK. Also war so eine Band, die noch nie irgendwas mit mir gemacht hat auf einer Gefühlsebene, und dann hat eine Band eigentlich auch schon verloren. Within Temptation ist auch so eine Band, boah, ey, irgendwie haben mich schon immer abgeschreckt auf eine gewisse Art und Weise. Ich kann mir das auch gar nicht so wirklich erklären, was das jetzt genau war, aber irgendwie habe ich die schon immer so im Kopf gehabt als Band, die mir einfach nicht gefällt.
Sind Within Temptation Holländer oder ist das Nightwish?
Das sind Holländer, ja.
Er ist ein Holländer.
Ja, ne? Ja. Ich meine, ich finde es geil, wenn Mucke irgendwie symphonisch ist, und auch so diese Gothic-Sache finde ich teilweise ganz cool, aber bei Within Temptation ist das so, da habe ich einfach schon dieses, da ist mein Cringe-Radar direkt am Ausschlagen. Ne? Ich weiß nicht wieso, ich kann es mir nicht wirklich erklären, aber es ist irgendwie so, da gibt es Bands, die machen das geiler und ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, wenn ich mir dann so Sachen anhöre wie Katatonia, finde ich das geil. So, oder halt irgendwie Dimmu Borgir mit dem Orchester, aber Within Temptation irgendwie habe ich da so ein ganz komisches Bild von.
Ist auch gar nicht so meine Richtung, ne? Also, ich finde so einzelne Songs immer ganz geil, aber irgendwie dieses ganze Symphonische ist irgendwie, da steige ich einfach nicht rein. Ich erinnere mich übrigens mal an einen Morcore Party Stream, den ich gemacht habe, und ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespielt habe. Auf einmal war ich in der Ecke Dimmu Borgir oder so, und ich kam da einfach auch nicht mehr raus. Also das war so, für mich war das dann auf einmal die Büchse der Pandora, die ich geöffnet habe. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich von der Mucke irgendwie wegkomme zu irgendwas, was ich wieder kenne. Also ich bin da komplett raus bei sowas. Aber ich finde den Song jetzt, finde ich auch ganz nett. Ich finde die, also eigentlich ist es interessanter, dass diese Kombi dieser beiden Bands, wie das zustande gekommen ist, ist, glaube ich, interessanter als der eigentliche Song.
Mhm. Mhm. Wusstet ihr, dass Within Temptation mal einen Song mit Exhibit zusammen gemacht haben?
Oh, krass.
Was? No joke. Ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Ich kenne ihn halt, weil mir das halt damals so aufgefallen ist. Ein älteres Album von denen. Und da haben die halt mit Exhibit zusammen einen Song gemacht, der ist halt so typisch die halt, aber halt dann zwischendurch mit so einem Exhibit-Rap-Part. Und genau, hier vom Album Hydra. Der Song heißt And We Run. Es ist, also entweder ist man offen und lässt den Cringe so ein bisschen beiseite, dann geht's eigentlich. Und das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist, wie gesagt, es ist halt auch einfach Within Temptation mit Exhibit. Also was erwartet ihr? Sehr viele symphonische Sachen und zwischendurch halt so ein Gangster-Rapper, der halt mal eben so noch ein paar Lines spittet. Ich muss aber auch sagen, Within Temptations von diesen ganzen Symphonic-Metal-Bands habe ich irgendwie das beste Bild, sagen wir es mal so. Ich finde, die sind akzeptabler als manche ihrer Genre-Kollegen so ein bisschen.
Die sind auch relativ groß, oder? Haben die nicht sogar Wacken mal geheadlined?
Ich glaube, das ist so eine der größten Bands, die es aus den Niederlanden gibt, was Metal-Mucke betrifft. So. Mhm. Also ich habe das ja auch gerade erst recherchiert, weil ich eben so ein bisschen geguckt habe, wie wäre das denn jetzt, wenn die EM nicht mit Fußballern gespielt wird, sondern so mit den Bands, die man so in den einzelnen Ländern hat. Und ich glaube, Within Temptation ist wirklich die erste Band, die dir angezeigt wird auf Google und etwaigen Suchmaschinen, wenn du danach suchst, okay, niederländische Metalband, dann hast du Within Temptation, du hast noch Aerion und noch so zwei, drei andere Bands.
Karach Angren. Aber die sind nicht groß.
Ja, also ich finde das dann auch krass irgendwie. Das ist so eine Szene, die super nah ist, aber irgendwie auch ganz weit weg von mir, so vom Feeling, ne?
So ja. Nah und doch so fern.
So nah und doch so fern, wunderschön.
Lin, hast du noch irgendwie einen Tipp unter den Releases?
Boah, ich hätte eigentlich diverse Tipps unter den Releases, die auch sehr interessant sind. Tatsächlich, dieser Release-Tag ist super, mit interessanten Features auf jeden Fall gespickt. Ich will zwei ganz kurz anwählen, ohne sie groß zu erklären. Einmal Dee Snider hat irgendwie zwei neue Songs rausgehauen. Einer ist featuring Corpse Grinder von Cannibal Corpse. Also Dee Snider ist der Sänger von Twisted Sisters. Ja, I Wanna Rock. Und der hat halt ein Solo-Sachen rausgehauen. Und Corpse Grinder ist der Sänger von Cannibal Corpse. Super lustig, weil es irgendwie nicht funktioniert, aber gleichzeitig schon. Dann gab es eine coole Sache. Rin hatten wir bei uns schon mal drüber unterhalten, Mike, als der seinen Song Mehr rausgebracht hat, der ja so sehr grungy war, so vom Instrumental mit diesen Gitarren und sowas. Mhm. Und der hat jetzt einen Song zusammen mit Giant Rooks rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So eine Indie-Rock, Indie-Pop-Band. Auch irgendwie total cool, finde ich, dass so ein Cloud-Rapper sich so dahin öffnet. Also er hatte immer mal wieder so Liaisons anscheinend mit Rock. Gutes Ding. Aber ein Song, den ich wirklich hervorheben möchte, ist Make Them Suffer. Die haben heute auch einen Song rausgebracht mit Courtney LaPlante von Spirit Box. Super cooler Song. Geht gut ab. Hook wird von Keyboarderin Booker Nile gesungen. Und die, finde ich, ist wirklich, wirklich geil. Also die Hook macht den Song um nochmal viel mehr besser quasi, als er so schon ist. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Also Make Them Suffer Contraband heißt der.
Ja, Make Them Suffer habe ich vorhin tatsächlich auch gehört, die Single, und fand's okay. Ich fand irgendwie so ein bisschen, dass Courtney nicht so durchgekommen ist. Also ich finde, bei Spirit Box ist sie wesentlich präsenter, so von ihrem Timbre und auch einfach viel mehr im Fokus. Das fand ich jetzt auf der Single von Make Them Suffer ein bisschen zu wenig, glaube ich, so im direkten Vergleich. Aber ja. Ja, ansonsten wieder ziemlich solide und ziemlich rund. Das finde ich, also ich hatte anfangs mit der letzten Make Them Suffer-Platte so ein bisschen Probleme, weil ich mir dachte, das ist mir irgendwie zu offensichtlich alles, aber habe dann gemerkt, okay, die Art und Weise, wie es produziert ist und auch mit diesen synthetischen Elementen, also Synthesizer und so weiter, die ja auch so ein bisschen dieses Orchestrale teilweise so ganz leicht anschneiden, ist es doch eigentlich ziemlich rund geworden und macht es irgendwie cool.
Ja, ich gebe dir da recht, Courtney könnte wesentlich präsenter sein, aber ich denke, das ist weniger wie für ihre Performance schuldig, sondern vielmehr von der Einteilung her, wie viel Part sie überhaupt übernimmt in diesem Song. Und ich meine, es sind drei Sänger, ne? Also es ist Booker im Chorus, ist der Hauptsänger in den Verse, und dann hast du auch noch eine Courtney. Wo willst du da gerecht aufteilen oder sagen, ja, finde ich schwierig. Aber wie gesagt, Grundersong. Und vielleicht wächst er dir ja auch nochmal so ans Herz wie die letzte Platte, Rodney.
Ja, ey, also wie gesagt, das war so ein Grower bei mir. Und das weiß man halt nie, ne? Manchmal kommt das. Und prinzipiell, die Platten, die ich anfangs scheiße finde, finde ich irgendwann richtig gut. So. Es ist oft so. Aber ich weiß nicht, ob ihr die auf dem Schirm habt oder vielleicht schon gehört habt, aber heute kam auch die neue Armin Ra-Platte raus. Und Amun-Ra ist so, was ich so höre, eigentlich so eine der besten Livebands, die man aktuell in ganz Europa zu sehen bekommt. Und auch von der Musik her, es ist so heftige Mucke und so tief. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass das Album jetzt im Sommer kommt, weil das ist für mich Musik, die funktioniert im Winter, wenn es kalt ist, am besten.
Boah, ja.
Aber ey, die Platte geht richtig unter die Haut, also es ist wirklich heftig.
Was ist das für ein Genre?
Ja, Post-Metal.
Okay.
Also richtig drückender Post-Metal und so richtig langsam. Und es geht eigentlich um super krasse Themen. Also eigentlich so Verarbeitung von Traumata und also diese ganze, das ganze Narrativ, was Sänger Colin van Aekhout da kreiert hat, ist eigentlich nur so sein Prozess, um mit dem Tod seines Vaters klarzukommen, und das fühlst du halt permanent, wenn du dir die Mucke anhörst, und das geht halt richtig tief.
Ich weiß gar nicht, wie die erste Single-Auskopplung hieß, aber die hatte ich damals auch mitbekommen, und die hatte ich sogar noch geschickt, Rodney, ne? Ich glaube, da hatten wir auch kurz drüber unterhalten. Er singt halt auch teilweise auf Holländisch, sind auch Holländer, also auf Niederländisch, und ey, also Mike, du hast ja schon mal gesagt, dass du Outbreaker halt super krass findest und auch die letzte Platte
dermaßen unter die Haut ging. Ich wollte gerade sagen, das klingt alles sehr nach dem Konzept der letzten Outbreaker.
Ja, genau. Und so klingt auch Amun-Ra. Also es ist halt wirklich, boah.
Die Sache ist, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Amun-Ra sind Belgier.
Belgier?
Die singen Flämisch.
Flämisch, okay.
ist aber im Endeffekt fast dasselbe wie Niederländisch. Und Tatsache ist, dass Caro Tange von Oathbreaker auf dem ganzen Album mitgearbeitet hat, und sie ist immer mal wieder zu hören, weil sie halt auch mitsingt oder auch so sprachlich Sachen mit reinbringt. Das heißt, wenn du Oathbreaker feierst, dann wirst du Amun-Ra einfach nur verzehren. Also ja. Das ganze Album, die ganze Stimmung ist einfach genau dasselbe, und Amun-Ra hat es geschafft, so ein bisschen so ein Kollektiv zu bilden in Belgien und einfach so diese Church of War, wie es heißt, etablieren als einfach so ein Sound, der einfach wirklich ultra gut funktioniert und so richtig krass in diesem Kontext halt auch unterwegs ist. Und ob das Oathbreaker ist oder Wiegedot, die Black Metal Band von Oathbreaker-Leuten und Amun-Ra-Leuten, die haben alle diesen Vibe, und das finde ich halt unfassbar geil.
Ja, kann ich dir zustimmen.
Wo wir gerade von Spiritbox auch gesprochen haben, mit Courtney, die ja früher auch bei I Wrestle Bear Once war, ne?
Yes.
Ja. Ist ja auch eine Band, an die man gefühlt gerade auch irgendwie nicht so wirklich vorbeikommt. Also die sind gefühlt wirklich, wie man so schön sagt, all over the place. Die gehen ja jetzt auch mit Limp Bizkit in den Staaten auf Tour.
Ja, fand voll krass,
ey. Wild. Fand ich ganz witzig, ey.
Ich muss auch sagen, ich finde es krass, weil als Spiritbox angefangen haben, habe ich das nicht so gesehen. Also nicht so kommen sehen, weil die einfach so, ja, hatten jetzt nicht die krassen Klicks. So, die waren dann halt so für die Leute, die I Wrestle the Bear Once gehört haben, die fanden das cool. Aber darüber hinaus sind die nicht so richtig rausgekommen. Und jetzt auf einmal haben die irgendwie innerhalb von 2 Stunden all ihre Schallplatten ausverkauft gehabt. Also total heftig.
Ja, das ist, also ich habe das Gefühl, dass das gerade so eine der Hype-Bands einfach auch ist.
Ja.
So neben vielleicht auch eine Holding Absence oder so, die gerade irgendwie anfangen, so eine Die-Hard-Fanbase irgendwie aufzubauen. Da gehören Spiritbox definitiv auch zu. Was auch rausgekommen ist, vor ein paar Tagen schon, das habe ich gestern im Morcore-Team mal gedroppt und ist auf durchaus positives Feedback gestoßen. Das Label Pure Noise hat einen sehr interessanten Sampler rausgebracht, nämlich den sogenannten Pure Noise Lo-Fi Sampler. Und wer mit Lo-Fi nichts anfangen kann, das ist im Endeffekt sehr chillige, ich sage jetzt mal leicht jazzige Mucke, die halt vor allen Dingen im chilligen Hip-Hop einfach so vorkommt. Und die haben sich halt einfach verschiedene Bands geschnappt und die Songs quasi geremixed, wenn man so will. Also nur die Instrumentalversion genommen und haben die dann halt wirklich sehr, sehr runtergeschraubt, also quasi in diesem Lo-Fi-Stil. Und da sind halt also wirklich sehr interessante Sachen bei, unter anderem Knocked Loose mit Mistakes Like Fractures. in so einer, also so eine Mucke hörst du halt wirklich zum Chillen, so zum Arbeiten nebenbei oder so. Und wer den Song oder wenn Knock Loose kennt, der kann sich das mit Sicherheit nicht vorstellen, wie das klingen soll. Aber es klingt auf jeden Fall, ich finde, das ist sehr, sehr gelungen. Also ich habe nicht die ganze Platte durch, aber das sind halt auch so Bands wie Story So Far, Amity Affliction, Seaway, Can't Swim, Sea Haven, Counterparts, sogar hier Ohio Is For Lovers von Half and Hates ist dabei. Mhm. Finde ich sau cool. Also wer irgendwie mal Bock auf ein bisschen chilligen Kram hat und Melodien dazu braucht, die er kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören.
Ja, ich finde es tatsächlich geil bei Knocked Loose, bei dem Lo-Fi-Ding. Es ist halt, also ich finde das nicht chillig, weil es lässt mich so ein bisschen gestresst zurück. Also keine Ahnung, dieser Song ist so, hat so einen komischen Vibe einfach. Dadurch, dass du halt diese Akkorde, diese dissonanten Akkorde, die halt spielen, ja, in dem Kontext von Knocked Loose macht das ja Sinn, weil es halt brutal und böse und sauer sein soll. Aber in diesem Lo-Fi-Kontext fühle ich mich einfach nur unwohl, wenn ich diese Akkorde oder diese dissonanten Akkorde, ich sehe, irgendwas stimmt da nicht. Es ist halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich mich entspannen und chillen zu. Aber es macht es auf jeden Fall interessant, das zu hören, weil du hast solche Akkordfolgen halt meistens nur in dieser, oder zumindest diese Akkordwahl hast du halt nur in diesem Genre, auch diesen Sound hast du nur in diesem Genre. Das mal in ein anderes Genre zu übersetzt zu sehen, also nur rein quasi die Idee dahinter, abgefahren, absolut abgefahren. Hätte ich nie erwartet, dass sie mit sowas um die Ecke kommen mal. Also
hast du da was von mitbekommen, Rodney, zufällig?
Ja, ich habe es gesehen, aber ich habe es mir nicht angehört. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Freund von solchen Sachen. Ich finde auch so diese ganzen Punk-Goes-Pop-Sachen grauenhaft. Also einfach aus dem Grund, weil, also keine Ahnung, wenn ich Popmusik hören will, dann höre ich Popmusik. Und wenn ich Punk hören will, höre ich Punk. Und also auch so diese ganze Lo-Fi-Geschichte, also ich höre halt super gerne und super viele klassische Musik und das ist meistens einfach Welten besser als irgendwie ein Song, der eigentlich heftig ist und dann irgendwie so runtergefahren wird, weißt du? Hm. Und ich bin auch kein Freund von Covers und so weiter, aber das ist immer so, ja, keine Ahnung, das hat so diese Remix-Vibes, wie wenn jetzt irgendein DJ hingeht und halt einfach so eine Melodie nimmt aus so einem Klassiker und dann irgendwie so einen Dance-Hit draus macht, wo ich mir, also ich hasse das, wirklich. Ich krieg da zu viel, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und dann hörst du so einen Klassiker aus den 70er Jahren in so einer Dance-Version, das biedert mich richtig an. Also ich bin echt kein Freund von sowas irgendwie und ignoriere das dann meistens, weil ich halt, keine Ahnung, ja, also ich muss auch sagen, die Bands, die dann bei sowas mitmachen, sind in der Regel auch so Bands, die höre ich nicht viel. Also auch so Knocked Loose, ey, ist keine Band, die ich wirklich viel gehört habe. Also ich kann keinen einzigen Song nennen, um ehrlich zu sein, weil es einfach nicht meine Mucke ist.
Vollkommen okay, finde ich. Was ich noch ganz cool finde bei The Story So Far, bei dem Lo-Fi, bei der Lo-Fi-Version, Upside Down ist ja vom letzten Album gewesen. Also die haben ja den Song Upside Down vom letzten Album auch genommen. Ich finde es cool, weil der lässt sich sehr gut in dieses Konzept übertragen. Der hat so ein leichtes, luftiges Feeling, wenn der, also im Original schon. So ein sehr entspanntes Ding, finde ich eigentlich. Sowas für laue Sommerabende im Garten. Und das funktioniert bei Lo-Fi genauso gut. Er fühlt sich auch sehr so luftig und leicht an und so angenehm und das hörst du einfach gerne nebenbei noch dazu, es entspannt dich auf jeden Fall. Also das war eine gute Umsetzung tatsächlich bei dieser ganzen Aktion, das wollte ich noch gesagt haben.
Weißt du, was auch voll entspannt ist?
Was denn?
Jetzt von 0 auf 100, 10.000 Leute auf dem Festival.
Die Überleitung war, Mike, geil.
Das war smooth, also fast so smooth wie Lo-Fi-Mucke, ne?
Ja, genau.
Letzte Woche, Download Pilot Festival. Ja. Ich muss gestehen, ich habe das nicht mitbekommen im Vorfeld.
Nicht?
Und nee, also irgendwie ist das völlig an mir vorbeigegangen. Und als ich dann am Wochenende die Instagram-Stories von Enter Shikari gesehen habe, die nämlich da unter anderem Headliner waren, haben sich meine Freundin und ich, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was machen die da? Also was sind das für Throwback-Videos? Also von welchem Festival ist das? Warum machen die das? Das ist komplett random. Dann haben die irgendwann begriffen, fuck, das ist ja wirklich, das findet ja gerade statt. Und daran erkennt man ja vielleicht, wie wie seltsam das einfach ist, dass man sich nicht mit dem Gedanken anfreunden kann, dass vielleicht irgendwo gerade wieder live, also in dieser Form Live-Musik gespielt wird.
Ja, ich finde auch, also mich hat das auch so ein bisschen eifersüchtig gemacht, deswegen könnte man auch schon fast sagen, das war von der Band auf jeden Fall eher Enter Shikani, weil ich kam mir ein bisschen verarscht vor. Und ich wäre echt saugern da gewesen, um ehrlich zu sein. Mir wäre auch komplett egal gewesen, welche Band spielt, ne? Also ich habe mir das Line-Up angeguckt und dachte mir auch noch so, es waren echt coole Sachen dabei, aber alleine so dann diese ganzen Fotos, die du siehst, und ich habe echt viele Leute aus England so auf meiner Freundesliste, ne, dann stehen die da einfach mit einem Pint in der Hand vor der Hauptbühne und ich denke mir nur so, wie zur Hölle kann das sein? Also das ist einfach so eine Parallelwelt für mich momentan noch.
Ja, also das Line-Up war ja echt cool. Also Headliner waren Frank Carter and the Rattlesnakes, die angesprochene Enter Shikari und Bull von Valentine. Unter anderem mit dabei waren aber auch Sleep Token, mega geil. Auch Neck Deep und Boss Männer und Holding Absence.
Bitte? Hot Milk waren auch dabei.
Jo, Creeper und Why She Sleeps. Und Frank Turner war dabei, Skindred. Also es war durchaus, wenn ich das jetzt mal so überfliege, Loaf, Trashboat, nicht nur Briten offensichtlich dabei. Also da waren auch ein paar Ami-Bands, glaube ich.
Loaf sind Briten. Loaf sind auf jeden Fall Briten.
Echt?
Ja.
Dann müssen wir dem jetzt mal schnell auf den Grund gehen. Frank Turner ist auch Brite,
meine ich. Ich meine, ja.
Frank Carter ist auf jeden Fall Briten. Neck Deep sind Briten.
Sleep Token. Sind alles, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Ja,
ich glaube, das war auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke. Ich meine, gut, Bullet von My Valentine kommen auch aus Wales, ne? So,
ja, eben.
Ja.
Was ich geil fand, dass einfach Conjurer dabei sind, so.
Auch ja, Band, die, fett.
Also, geil, super fette Band. Ich finde die total geil. Aber auch so eine Band, wo ich jetzt in dem Kontext vielleicht nicht jetzt erst gedacht hätte, ach ja, hol doch mal Conjurer dazu. So, ey.
Achso, ja. Hast du die schon mal live gesehen?
Nee, leider nicht.
Ich habe die einmal oder zweimal sogar. Ey, es ist jedes Mal so ein Abriss. Das ist unfassbar. Also wirklich, die machen jede Bühne einfach kaputt. Das ist richtig heftig.
Die haben auch auf Platte haben die so viel Atmosphäre. Das ist unglaublich. Ja. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Diese Atmosphäre, die da teilweise auf Meyer hieß das Album, genau, auf Meyer hatten. Ey, Wahnsinn.
Ja, krass, mega fett, ey. Gestern erst wieder durchgehört, witzigerweise. Und ja, ultra fett. Ich bin auch saugespannt. Ich denke, da wird jetzt eventuell dieses oder nächstes Jahr auch noch mal was nachkommen.
Ja, hoffentlich.
Ich bin nach wie vor perplex, dass es wirklich alles britische Bands sind. Vor allen Dingen, hundertprozentig hat einfach jeder das mitbekommen. Und überall wird das gepostet wahrscheinlich. So, ja, das sind nur englische Bands und voll geil. Und ich sitze jetzt hier und begreife das nicht. Aber vor allen Dingen ist das halt, also wenn du dir die ganzen Bands mal anguckst, ist das schon nice. Also wenn du sagen kannst, so, die kommen halt einfach alle aus, also von der Insel.
Ja. Ne?
Also wie viel Qualität da einfach hintersteckt, das ist ja krass.
Ich muss auch sagen, das war mein erster Gedanke. Ich hatte mir das Aftermovie angeguckt, was du uns geschickt hattest zur Recherche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein super Ding für die lokale Musikszene bei denen, ne? Für die englische oder für die britische Musikszene, einfach ein Festival nur mit britischen Bands zu haben. Weil wenn du überlegst, wie es Download normalerweise aussieht, sind ja die Headliner seltenst auch wirklich Briten. Es sind ja meistens dann doch irgendwelche Riesenbands auch aus Amiland und und jetzt halt mal wirklich ein Festival für das, also der Umständen und der Situation geschuldet, quasi nur für die lokale oder ländliche oder Landesmusikszene mal durchzuziehen, finde ich halt, ist ein Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so das, was ich einfach gefühlt habe, ein bisschen gerührt halt dementsprechend.
Absolut. Ich muss auch sagen, aber in England geht das, beziehungsweise in UK geht das. Ich glaube, in Deutschland hätten wir Probleme, weil wir diese Qualität nicht haben, so im direkten Vergleich. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen überlegt, die Interviews, die ich gemacht habe, jetzt so in den letzten 3-4 Monaten, ich glaube, 70% der Bands kamen aus UK. Und das ist mir dann auch wieder klar geworden, weil da einfach momentan so viel ist und so viele Acts, mit denen ich gesprochen habe, haben halt auch gesagt, ey, die Qualität ist so hoch und es ist so hart, sich da durchzusetzen. Und das treibt die halt auch ganz anders an, ne? Also zum Beispiel auch als Everything Unfolds hatten auf dem Download Pilot gespielt. Und die haben halt auch davon geredet, dass es halt sauhart ist, sich in diesem Business überhaupt durchzusetzen. Und dass es halt so viel Konkurrenz gibt. Und das sehe ich in Deutschland nicht so. Also das klingt jetzt steile These, immer so ein bisschen fies. Aber ich glaube, die ja, Metalcore-Hardcore-Bands in Deutschland, die ich persönlich richtig gut finde, kann ich an einer Hand abzählen. So. Und in England gibt es mindestens dreimal so viele.
Mhm. Ja.
Wir haben die Community übrigens mal befragt und Fun Fact, ich habe das so in dieser Woche, wir haben, oder generell haben wir diese Folge relativ spontan einfach mal aufgesetzt, weil der Thilo nämlich nicht kann und dann haben wir schnell überlegt, na, was machen wir, verschieben wir vielleicht sogar, aber dann hat ja der Rodney zum Glück auch noch Zeit übrig gehabt für uns. Und dann kam super spontan, ich glaube gestern haben wir das gepostet, also auf Donnerstag, haben wir nämlich gefragt, wünscht dir was? Welche fünf Bands spielen auf deinem Traumfestival? Und ich dachte im Vorfeld noch so, ja, da machen halt ein paar Leute mit. Dann können wir mal darüber reden. Ne? Aber dass halt über 800 Kommentare mittlerweile auf Instagram und Facebook stehen, damit habe ich jetzt nun auch nicht gerechnet. Finde ich aber sehr nett. Also vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, habe ich jeden einzelnen Kommentar mindestens überflogen. Aber wir können jetzt natürlich nicht über jeden sprechen. Aber ich würde jetzt vielleicht mal so ein paar rauspicken, einfach mal um die Stimmungslage rauszuheben. Und übrigens auch vor dem Hintergrund, dass wir ja mein Lieblingsthema Rock am Ring oder so, in Bezug auf welche Bands und Genre-Mischungen es so gibt, ne? Also dass das ja vermeintlich nur nur Rockbands auf einem Rockfestival spielen dürfen oder sollen oder wie auch immer. Sind dann doch hier einige nette, interessante Vorschläge gekommen. Lars Steinfurt zum Beispiel schrieb I Prevail, Beartooth, Miss May, Memphis Mayfire, Bon Jovi und Zebrahead.
Nice.
Finde ich eigentlich ganz geil. Vorhin habe ich irgendwo gelesen, wo war es? Da waren es irgendwie SDP, Rammstein, Prodigy, Kraftklub und Maneskin. Auch eine interessante Mische. Hier haben wir so die Punkrock-Fraktion. Inga hat geschrieben, Dropkick Murphys, Social Distortion, Rise Against, Gaslight Anthem, My Chemical Romance. Nicole schreibt, Rammstein, Nightwish, Knockator, Guano Apes und Idle Hands.
Knockator, Alter.
Das ist auch geil. Boah, hier kenne ich fast gar keine Bands von. Aber Lukas Jimon Bladjuk sagt Imminence Caskets, kenne ich nicht.
Ja, das sind Caskets waren mal Captives, die haben sich umbenannt.
Genau. Ah, okay. Glassland, Frenia und NSOK. Frenia kenne ich auch nicht. Kennt ihr die?
Noch nie gehört.
Boah, noch nie gehört.
Nee. Glasslands? Nee,
ne? Ich wollte eigentlich gerade auch noch einen Wortwitz machen, aber mach du erstmal weiter.
Nee, mach du mal.
Nee, ich musste gerade dran denken. Ich war mal in Schottland auf einem Rockfestival und habe mich ganz gewundert, dass es da gar nicht um Musik ging.
Alter. Boah, der war nicht schlecht, oh. Den gebe ich dir. Das war nicht schlecht, ja.
Den habe ich mir eben extra 2 Minuten zurückgehalten, damit er noch ein bisschen reifen kann, weißt du?
Damit der noch ein bisschen, ja, der braucht ein bisschen, aber der kommt dann irgendwann. Ja. Ich hab, Mike, wenn ich dir da vorgreifen darf, bevor du weiter erzählst, ich habe auch meine persönliche Bubble mal ein bisschen befreit, also meine lieben Freunde auf Instagram, und habe da auch ein paar coole Sachen rausbekommen. Hier vom Tim, der hatte richtiges Hardcore Power Package zusammengestellt: Turnstile, Higher Power, Slope, Knock Loose und Guilt Trip. Finde ich absolut cool. Das sind so Bands, die ich jetzt auch gerne mal sehen würde nach Corona. Der liebe und unser lieber Kollege, der Sascha, oder lieber Freund Sascha, hat ich finde, die letzte Band ist ein bisschen aus dem Rahmen. Also er hatte Beartooth, Cane Hill, Amity Affliction und Polaris. Und dann zum Schluss noch Heißkalt. Finde ich irgendwie auch lustig. So,
ja,
so
kann man aber machen.
Ja, kann man bestimmt machen. Aber fände ich also auf dem Festival auf jeden Fall machbar, auf dem Tour lustig. Einfach mal, um zu gucken, was da passiert.
Aber ich muss sagen, ich habe Heißkalt sau oft auf Festivals gesehen, das war immer mega fett.
Die sind auch cool, ich finde die auch nicht schlecht. Also das muss ich denen auch wirklich lassen. Die sind eine coole Deutsch-Punk-Band, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und ein sehr, auch wieder, auch da war auch Heißkalt mit dabei, aber der Rest fand ich ein bisschen cool zusammengewürfelt. Von Heavy Metal Yoshi, Grüße gehen raus. Skindred, Royal Republic, Parkway Drive, Mind Dead, sagt mir jetzt nichts, aber auch Sleep Token und Heißkalt. Fand ich eigentlich auch eine schöne Kombination, sehr abwechslungsreich. Wäre was zu Rock am Ring, so vom Lesen her.
Mhm. Ja, da habe ich auch hier noch einen. Marcel sagt Rammstein, Slipknot, Parkway Drive, I Prevail, Five Finger Death Punch. Also das kannst du dir eigentlich ziemlich gut Barock am Ring vorstellen.
Oh ja.
Oder hier ist noch ein Vorschlag von Calvin. Heaven Shall Burn, Parkway Drive, Slaughter to Prevail, Ghost Inside und Any Given Day. Ich glaube, das käme auch ganz gut an in der Community insgesamt.
Ja, ja, ich sehe auch gerade hier noch von Philipp L. Der hatte mir geschrieben, er würde super gerne Sabaton, Halloween, Hammerfall, Paradise Lost und Powerwolf auf dem Festival.
Ja, dann musst du aber auch mindestens noch, wie heißen die hier? Glory, keine Ahnung, wie sie heißen.
Glory Hammer?
Glory Hammer, dankeschön.
Also Hauptsache Hammer, ey.
Wenn, machen wir halt die Reihe voll.
Ja,
hör mal, wer da hämmert, ey.
Ja, da unbedingt. Also ich kann Philipp Els Wünsche da auf jeden Fall nachvollziehen.
Nee, da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte Philipp Lell.
Philipp Lell. Mensch, natürlich. Er kennt ihn nicht.
Ja, das ist ein guter Kumpel von mir, nur ein bisschen kamerascheu.
Ja, kann ich verstehen.
Der ist auch immer ein bisschen grumpy, ne?
Ja, ich weiß es.
Verstehe ich nicht, solche Leute. Leben ist viel zu schön, um grumpy zu sein.
Ja, ey Jungs, da wir jetzt mal in so einer Runde sind, ist nicht das erste Mal, aber ich habe mir gedacht, wir haben ja alle so einen gewissen Hintergrund. Also wir sind ja nicht nur alle Musiker, sondern wir haben durchaus...
Haarig. Wir sind alle was? Haarig. Das war es nämlich.
Wir sind alle, ja. Was? Nee, wir alle haben auch irgendwie mal was mit Veranstaltungen zu tun gehabt. Und ja. Da hatte ich die wunderbare Idee, lass uns doch mal ein eigenes Festival durchplanen. Also im Kopf zumindest. Oder einfach mal klären, was macht man eigentlich, um ein Festival zu organisieren. Rodney, willst du vielleicht mal kurz erklären, was du überhaupt mit Festivals oder mit Konzerten im Allgemeinen zu tun hast?
Also meistens bin ich da und trinke Bier in der letzten Reihe. Nice. ja, nein, also auch natürlich, nee, aber ich bin ja selbst Konzertveranstalter und Booker in Mainz im Kulturclub schon schön und mache da die ganzen Metal- und Hardcore-Shows und alles, was irgendwie hart ist. Vor der Pandemie, jetzt halt momentan nicht, aber war das halt wirklich so mein Job. Und dementsprechend bin ich halt permanent dabei, irgendwie mit Bookern zu schreiben, Bands zu buchen, Gehälter beziehungsweise Gagen auszuhandeln und so weiter. Das heißt, dementsprechend habe ich da natürlich ziemlich viel Erfahrung mit und kenne Konzerte halt eben aus jeder Perspektive und ja, da halt auch eben aus diesem professionellen Winkel, wenn du halt auch weißt, okay, am Ende muss die Zahlen müssen schwarz sein und da verzockst du dann im Zweifelsfall das Geld von jemand anderem. Also das ist dann so der Part, der dann natürlich nicht so geil ist, aber ja, das ist so mein Hintergrund und ja, darüber hinaus halt super viele Konzerte gespielt. Ich weiß, Mike und ich haben vor, ich glaube 9 Jahren mal ein Konzert zusammengespielt in Attendorn in so einem komischen Schuppen, ey, das ist schon Ewigkeiten her.
Das war auch Thema bei der letzten Folge mit uns dreien. Da erinnere ich mich noch genau.
Das Einzige, woran ich mich da noch erinnere, ist, dass es super laut war und es waren kaum Leute am Start.
Ja, so wie immer irgendwie, so am Arsch der Welt.
Typische Local-Show-Erfahrungen halt, ne?
Furchtbar. Ja, und Lynn, du hast ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass du irgendwas mit dem Roderock zu tun hast.
Ja.
Magst du mal kurz aufklären, was das Roderock nochmal ist und vielleicht auch, wie viele Leute da so am Start sind?
Also das Roderock ist ein kleines Festival mit einer Bühne, ein Tagesfestival, wurde damals gegründet von der Stadt, in der es stattfindet, Herzogenrath heißt das gute Städtchen, und dem Chef einer lokalen Veranstaltungstechnikfirma, dem Berthold Körver. Der war schon sehr aktiv zu der Zeit in der Jugendförderung, also nebenbei noch, hat sich für diverse Kulturprogramme auch eingesetzt, dass halt quasi junge Musiker ans Spielen kommen, und hat dann irgendwann aus einer Laune heraus gesagt, so, ich möchte jetzt auch ein Festival mal starten, ich habe das Equipment, ich möchte, ne, dass die Jugend ein bisschen den Spaß an der Musik halt findet, und zu dem Zeitpunkt war halt Metalcore das Ding und er selber tatsächlich auch großer Fan dieser Musik. Und so hat dann dieses Festival aus dem Boden gestampft mit Hilfe der Stadt. Und das Prinzip im Endeffekt, das ist es halt schon seit der jeher, ist es halt, dass kleine lokale Bands zusammen sich die Bühne mit halt großen bekannten Namen teilen. Und man kann sich das so vorstellen, wir fangen halt quasi den Tag um 12 Uhr an und von da an wir sind halt mehrere Bands, ich glaube 11 oder 12 Bands haben wir bis jetzt immer gehabt, wächst halt so ein bisschen die, oder wächst die Bekanntheit der Bands, ne, mit dem Abschluss dann im Headliner. Und wir hatten halt unter anderem auch so Bands dann, klar, aus Deutschland halt We Butter the Bread with Butter und Eskimo Callboy und Set You Falls damals noch zu den Anfängen. Das hat sich aber auch mittlerweile noch größer geworden. Wir hatten schon Counterparts bei uns, wir hatten Dies Nation bei uns, wir hatten damals noch Hard in Hand waren bei uns zu Gast. Also wir hatten schon ein paar größere Namen auch da, die auch immer Leute gezogen haben. Und es ist halt immer eine schöne Erfahrung, zumindest auch für mich und auch für viele, die da mithelfen, weil wir machen das alle auch ehrenamtlich. Also es ist quasi ein Wochenende, wo wir uns da abrackern, damit es halt geil wird, ohne großartig was davon zurückzubekommen. Außer halt die netten Gesichter der Leute natürlich. Um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht auf Geld geil klingen. Ja, und ich bin halt in diese ganze Sache als nicht direkter Veranstalter, aber als helfende Hand quasi zu mit eingestiegen irgendwann, weil ich ja selber auch Techniker bin, Veranstaltungstechniker. Und der genannte Berthold Körber hat mich halt auch so mit an diesen Beruf auch rangeführt. Ich habe für ihn ein paar Jobs gemacht und irgendwann habe ich gesagt, wir haben irgendwann mal selber mit einer Band da gespielt und dann habe ich gesagt, ich würde da ganz gerne mal mithelfen. Und dann bin ich da immer mehr reingeschlittert, habe dann halt immer mehr Sachen oder auch immer, ich sage jetzt mal, wichtigere Sachen übernommen. Zuletzt habe ich mich halt hauptsächlich um Organisation Booking gekümmert, zusammen mit der Kollegin von der Stadt und aber auch halt Stage Management, ne? Also ich bin dann da der technische Ansprechpartner gewesen für die Bands, habe dann die Umbauten überwacht, habe geguckt, dass alles in Ordnung geht, dass die Bands auch technisch so weit am Start sind, wie sie es haben müssten und ja, und das haben wir jetzt leider Gottes natürlich durch Corona nicht mehr machen können letztes Jahr und auch dieses Jahr wird es nicht passieren, aber wir sind zuversichtlich für 2022 und wollen halt wieder loslegen. Das ist so der Hintergrund.
Rodney, was macht für dich der Unterschied aus zwischen einem Konzert und einem Festival?
Ah, das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Also meinst du jetzt eher aus dieser Business-Perspektive oder so ganz generell?
Naja, sowohl als auch. Also sag jetzt bitte nicht, das eine ist Open Air und groß und das andere klein und Indoor.
Der Bierkonsum.
Aber der, naja, es gibt ja tatsächlich Veranstaltungen, die irgendwo dann fließend werden, wo man nicht mehr weiß, ob man das jetzt als Festival schon bewirbt oder ob das einfach nur eine Show ist, weißt du?
Ja, also die Sache ist die, bei einem Konzert ist der Aufwand natürlich irgendwo geringer als auf einem Festival, aber dafür würde ich sagen, ist der Aufwand teilweise intensiver. Also jetzt alleine schon so mal betrachtet, auf einem Festival macht eine Band einen krassen Soundcheck, das ist der Headliner, der macht den Soundcheck morgens früh und der Rest kriegt einen kurzen Linecheck. So, zumindest auf den kleineren Festivals, wo das meistens so ist. Auf einem Konzert hast du es so, wenn du 2 oder 3 Bands hast, dann machen alle Bands einen Soundcheck, wenn die Zeit da ist. Und du hast halt im Endeffekt einfach viel mehr Zeit und diese Zeit wird natürlich auch genutzt und das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo du halt einfach einen höheren Aufwand hast oft, auch eben, weil du eben nicht nur für 5 Bands jetzt eine Infrastruktur legen musst, sondern vielleicht nur für 1 oder für 2 und das ist halt so die Sache. Also ich glaube, wenn du halt ein großes Festival hast mit mehreren Bühnen, klar ist der Aufwand viel, viel höher, aber ob du jetzt am Abend 3 Bands hast oder 5, macht es jetzt gar nicht mehr so viel krass stressiger, zumindest meiner Meinung nach. Und dann kommt es halt eben so drauf an. Also zum Beispiel so ein Stage-Manager, wie Lynn das jetzt eben beschrieben hat, auf dem Roderock, den brauchst du bei einem Konzert eigentlich gar nicht. Das kann der Veranstaltungsleiter selbst machen, wenn es nur 2 oder 3 Bands sind. So, und darüber hinaus ist das Team halt einfach kleiner. Du kannst Sachen einfach besser überschauen, aber dafür haben halt die einzelnen Personen einfach mehr Arbeit am Ende.
Ja, so ein Festival hat ja verschiedene Bausteine auch. Also verschiedenste Bausteine. Ich weiß gar nicht, inwieweit das Leute von außen überhaupt überblicken können. Also ich habe tatsächlich auch einige, ich habe sie immer Festivals genannt. Im Grunde hätte es auch einfach ein Konzertabend sein können, aber irgendwann waren es halt so 8 oder 9 Bands und da habe ich es einfach Festival geschimpft. Ich habe das damals aber auch mit so einem lokalen Ding, das sogenannte Sunset Mosh Fest, angefangen. Und das war dann halt hier am Niederrhein, ist so einmal im Jahr hat das stattgefunden, Indoor-Location. Und tatsächlich war das damals meine Motivation, einfach irgendwie die lokale Szene so ein bisschen zu beleben und dann dementsprechend halt einfach Shows zu veranstalten und zu gucken, dass dann halt irgendwie wieder was passiert. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich quasi meine erste Veranstaltung gemacht habe, dass ich im Vorfeld so 0, gar keinen Plan hatte, was da auf mich zukommt. ich weiß noch, dass ich eine Band gebookt hatte, die den Headliner gemacht hat und die dann auf einmal mit einem Catering-Rider um die Ecke kam und ich dann da stand und dachte, was zum Teufel soll das denn sein? Also wenn man, also so ein Catering-Rider ist ja letztendlich einfach, da steht dann drauf, was sich eine Band halt wünscht, ne? Also von, wir sind halt irgendwie, die Hälfte ist Vegetarier, also bitte leg uns da jetzt nicht irgendwie einen Spanferkel hin, so, sondern ne, hätten
meinst
wir vielleicht
du einen Jens Spanferkel?
Jens Spanferkel, sondern irgendwie, keine Ahnung, eine Käseplatte oder so und zwei Kästen Bier und noch irgendwie, weiß ich, eine Flasche Whisky oder so. Das sind so Sachen, die ganz gerne mal da draufstehen, je nachdem, wen man da so anfragt. Mhm. Aber es gibt ja noch weitere Sachen. Also wie machst du Werbung? Du brauchst jemanden für Technik, du brauchst jemanden für Fotos. Das ist ja durchaus etwas, was man von außen nicht betrachtet. Aber was ich immer am spannendsten fand, war tatsächlich dieses Booking-Ding. Lynn, hast du da irgendwie über die Jahre, du machst das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, irgendwie so eine Formel für dich erkannt, wie man am besten ein Line-Up zusammenstellt?
Es ist schwierig. Ich muss natürlich dazu sagen, dass wir anders als jetzt bei, zum Beispiel bei Rodneys Arbeit als Booker in dem schon schön nicht so krass auf die Zahlen achten müssen. Wir sind halt kulturgefördert, ne? Das ist halt, nimmt uns eine sehr große Last von den Schultern, dass wir halt nicht jetzt die größten kommerziellen Erfolge fahren müssen. Deswegen sind auch Tickets entsprechend günstig. Und wir können uns halt auch bei dem Pool der Künstler haben wir ein bisschen Freiheiten, weil wir halt da Unterstützung bekommen. Generell ist es natürlich immer so, man muss immer so ein bisschen betrachten, was ist budgettechnisch möglich, was ist gerade aktuell unterwegs, weil Künstler, die gerade sowieso unterwegs sind, sind immer ein bisschen günstiger als die du jetzt vielleicht extra ranziehen musst. Du kriegst ja auch immer, sag ich mal, Angebote von den Booking-Agenturen. Hör mal, die kommen dann auf Tour, wären in der Nähe, hab da nicht Bock. So, ne? Das sind so die Dinge, worauf du immer so achtest. Und natürlich auch so ein bisschen darauf, wie ist der aktuelle Stand dieser Band? Haben die überhaupt ein Standing? Kannst du sagen, die Band ist, wollen die Leute einfach sehen, diese Band. Bei uns finde ich das immer, also das ist so der Knackpunkt dann bei uns wiederum. Wir sind in Herzogenrath. Die Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören, die wissen nicht, was Herzogenrath ist, außer die kennen mich halt. So, und das ist halt das Ding. Heißt also, unsere Intention dahinter ist, wir müssen eine Band finden, die halt im Preissegment liegt, am besten unterwegs ist und die auch Leute extra in dieses Kuhdörfchen halt hinzieht. Also nicht, dass Herzogenrath hässlich ist, aber es ist halt schon ein bisschen ab vom Schlag. Und dementsprechend ist dann da die Auswahl relativ klein. Wir haben, kann ich ganz offen sagen, gute Beziehungen zu den zwei größeren Booking-Agenturen in den Bereichen Deutschland, zu Kingstar und auch zu Avocado Booking. Über halt da zwei Personen jeweils oder eine Person jeweils in den Booking-Agenturen, die uns halt auch dann sehr gute Angebote machen, finde ich. Und halt auch sehr, sehr entgegenkommen sind, was das angeht, aber es ist trotzdem immer so eine Sache, ne? Auch die wollen ihr Geld machen und wir wollen halt nicht arm werden dadurch, was wir da buchen und dementsprechend, also es ist halt wirklich schwierig. Wir konnten es auch noch nie so wirklich festmachen, ob es da jetzt einen Garant für eine Band gibt oder eine Garantformel, welche Band man nehmen muss. Wir mussten es immer so quasi Case by Case betrachten. Also als Beispiel, eine Sache wie dies oder wie Counterparts, wo wir gesagt haben, boah, eine Ami-Band, riesengroß, die kennt ja fast jeder, da würden die Leute uns die Bude einrennen für. War dann halt okay, nicht überragend, aber okay. Und die Leute waren auch alle, die da waren, waren auch super hyped. Also die Band sagte, es war ein geiles Konzert, keine Frage. Aber dann haben wir so eine Band wie Any Given Day und To The Reds and Wolves. Und To The Reds and Wolves waren zu dem Zeitpunkt irgendwie schon das dritte Mal in Folge bei uns. Und dann saufen die uns da dermaßen die Bude leer, weil da so viele Leute auf einmal sind, die alle Bier trinken wollen und Any Given Day gucken wollen und dieser Festivalgelände platzt aus allen Nähten, weil auf einmal alle für Any Given Day sind und wir uns fragen, aber das sind doch, ne, die kommen doch von, also da, was ist jetzt der Unterschied, warum sind die jetzt hier so gehypt für eine große US-Band wie oder Kanada-Band wie Counterparts? Und dementsprechend ist es halt schwierig, ne? Das sind so die Faktoren, mit denen wir halt einfach dann arbeiten müssen und hoffen, dass es halt funktioniert.
So eine Standardfrage, die ich immer mal wieder auch mitbekomme oder halt auch aus eigener Erfahrung, ist ja auch immer, was meint ihr, wie viele Leute zieht Band XYZ?
Ja, boah. Ja. Also ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, die sehe ich halt auch immer. Weißt du, egal welche Veranstaltung ich buche, ich muss mir diese Frage immer stellen. Und die Sache ist die, wenn du so drüber nachdenkst, und ich meine, in dem Rahmen, in dem ich unterwegs bin, ist eine Venue mit maximal 250 Zuschauerinnen. 250 sind verdammt viele Leute für ein Konzert. also selbst in der Metropolregion wie dem Rhein-Main-Gebiet, 250 Leute, da hast du teilweise echt Bands, wo du dann auch überrascht bist, dass es dann vielleicht nur 200 sind oder dass es überhaupt 200 sind. Also es ist halt irgendwie, man kann das nicht so einschätzen und es ist halt auch gerade so, ich meine, Lynn kennt das nicht, wie gesagt, wenn du diese Kulturförderung hast, dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Also vielleicht kennt Lynn das auch, aber aus einer anderen Perspektive. Aber du musst dir vorstellen, wenn ich ein Konzert mache, eigentlich alles unter 60 Leuten grundsätzlich schreibt keine schwarzen Zahlen. So, weil die Kosten einfach so immens hoch sind. Also wenn ich eine Gage zahle, die vierstellig ist, so als Beispiel, dann kannst du davon ausgehen, dass ich mindestens genauso hohe Fixkosten habe, um die Techniker zu finanzieren, um die GEMA zu finanzieren, um, also Strom und sowas, das wird gar nicht mit reingerechnet, weil dann würde es gar keinen Sinn machen, ne? Und auch Getränke sind in der Kalkulation gar nicht mit drin, aber es sind so viele versteckte Kosten, die da mit reinspielen und dann musst du eben auch teilweise unter der Woche überhaupt erstmal eine Band haben, wo dann eben diese 60 Leute mindestens kommen. Und wie gesagt, 60 ist halt so das Minimum. Und das geht halt hoch bis, teilweise Shows, wo du weißt, okay, es muss ausverkauft sein, sonst schreibst du nicht diese schwarzen Zahlen. Und je größer und populärer die Band dann auch ist, desto höher ist das Risiko als Veranstalter. Und dementsprechend hast du halt wirklich sau viele Kosten. Und oft ist es gar nicht, also auch die Band, klar, aber oft sind es eben diese Kosten, die man als Verbraucher oder Verbraucherin und Konzertbesucherin am Ende gar nicht sieht, weil man sie einfach nicht greifen kann. Und das hört auf bei der Putzfrau oder bei dem Putzmann, der oder die am nächsten Tag diesen Club dann sauber machen muss. Also genau. Das geht wirklich bis ins kleinste Detail rein. Es gibt so viele Steuergelder, die man zusätzlich zahlen muss, wenn eine Band aus dem Ausland kommt zum Beispiel. Dann, also es sind wirklich viele versteckte Kosten und das ist halt echt so eine Sache, die macht es sehr schwer, Konzerte zu veranstalten und das wünsche ich mir manchmal auch so ein bisschen, dass Konzertbesucherinnen dann auch diese Awareness haben, dass da im Endeffekt vielleicht, okay, die Band auf der Bühne steht, aber drumherum sind 10 Leute da, die für diesen Abend arbeiten, die das machen, weil sie da Bock drauf haben und nicht, weil sie da viel Geld verdienen. Also ich glaube, es gibt so viele Branchen, in denen du dankbarer Geld verdienst, aber für die Leute, die ich kenne, die in diesem Bereich arbeiten, ist es unfassbar schön und unfassbar, befriedigend, das zu machen. Und die meisten Leute sind auch damit komplett in Ordnung, dass sie halt wissen, okay, ich bin zwar der Soundmensch und ohne mich würde hier nichts passieren, aber es ist okay. So, ich mache das gerne, weil ich habe da richtig Bock drauf, ne?
Genau. Das ist auch das Ding, warum ich halt eben meinte, man muss halt darauf achten, dass Bands vielleicht auch in der Nähe sind. Ne? Die sind halt kostengünstiger.
Absolut. Also
ich glaube, viele verstehen auch überhaupt nicht, was es heißt, wenn du eine Band halt für dein Festival einfliegen lässt. Ich meine, man kennt das ja, ne? Von typischen Festivals noch, also gerade bei Festivals ist immer so eine Frage, welche Künstler wünscht ihr euch so? Ne? Das ist so die typische Frage, die ein Festival auf Social Media stellt. Klar kommen da super viele Vorschläge, auch teilweise wahrscheinlich super Vorschläge und vielleicht fällt da auch eine Band sehr, sehr oft, aber wenn die es halt nicht gerade sind oder nicht gerade unterwegs sind in der Zeit, ist es halt schwierig fürs Festival sowas zu realisieren. Ne? Und je exklusiver die Band halt dann ist oder gerade auf deinem Festival oder in dem Umkreis, wo dein Festival ist, desto mehr Geld wirst du dafür sicherlich latzen müssen als Veranstalter. Und das zehrt dann. Dann musst du quasi damit, also du riskierst damit so ein bisschen oder spielst damit, dass die Leute halt nur für diesen Künstler auch kommen würden.
Ja, das ist auch generell so die Sache. Also ich glaube einfach, diese Festivalgagen sind immer auch nochmal viel höher als bei einem Konzert, weil ich glaube, Booker auch so ein bisschen davon ausgehen, ja, ihr macht das Ding ja so oder so. Und ich kann euch das anbieten. So, wenn es ein Konzert ist, dann wird es nur für diese Band gemacht. Bei einem Festival, das existiert so oder so. Das heißt, eigentlich bist du als Festival in diesem Zugzwang. Und bei normalen Shows ist es eher so, dass die Booker halt versuchen müssen, die Bands dann irgendwie auf Tour zu bringen, weil die Bands haben eine Erwartungshaltung, die Bands haben einen Vertrag abgeschlossen und wollen dann auch auf Tour gehen, ne? Und das macht es halt eben dann, glaube ich, auch nochmal schwieriger als Festival, weil du da halt einfach gemolken wirst, so. Und das, also ich meine, wie gesagt, in diesem non-kommerziellen Bereich ist das natürlich jetzt nicht so der Fall, aber wenn du dann eine Band buchst und die liefert nicht und du steckst da quasi mit deiner eigenen Firma drin oder als Solo-Selbstständiger, dann kann so ein Festival halt auch einfach das Ende sein.
Mm. Rodney, hast du vielleicht mal ein Beispiel, wenn du eins nennen möchtest, wo du eine Band irgendwie am Start hattest, die aber tatsächlich einfach fast vor leerem Haus gespielt hat? Also die so komplett nicht das reingebracht hat, wo du dachtest, dass die Leute dafür kommen würden?
Also ich hatte das tatsächlich, also nicht, dass sie vor leerem Haus gespielt haben, aber ich hatte eine Band gebucht aus Skandinavien, die von den Zahlen her super, super war. Also wirklich, wenn du dir angeguckt hast, wie das auf den Social-Media-Kanälen aussah und so weiter, wirklich alles super. Und ich glaube, es hätten so 150 Leute kommen müssen, damit sich die Show wirklich rechnet. Und es waren dann vielleicht nur 60 Leute da, ne? Bei einer Band, die renommiert ist, die auch in anderen Städten in Deutschland richtig Leute gezogen hat, ne? Also ich habe gesehen, in Dortmund zum Beispiel waren über 250 Leute auf diesem Konzert. Und dann stehst du da und dann siehst du die Vorverkaufszahlen, denkst dir so, ach ja, komm, die kommen alle an der Abendkasse. Und am nächsten Morgen realisierst du, Mist, ey, wir haben hier gestern vierstellig einfach miese gemacht. Und zwar nicht nur irgendwie Geld verloren, sondern halt draufgezahlt. Und zwar in beide Richtungen. Erstmal an die Gage und dann halt natürlich auch die eigenen Kosten, die du auch tragen musst. Und es ist echt unangenehm. Und das ist halt so diese Sache, dieses Risiko gehst du dann als Booker ein und musst du dann halt auch mit leben, ne? Und die Band hat kein Risiko, weil sie hatte eine Garantie und die Garantie wird gezahlt. Und in dem Fall war es auch so, dass die Band nicht bereit war, da nochmal drüber zu reden. Ja, das ist halt auch dann für mich als Veranstalter super fies. Im Endeffekt hat es aber auch dafür, es hat einfach dazu geführt, dass ich mit dieser Booking-Agentur nichts mehr gemacht habe. So, weil die Einschätzung einfach komplett in zwei verschiedene Richtungen ging und am Ende des Tages sind die abhängig von mir gewissermaßen und wenn die dann nicht liefern und ich dann meinem Chef erklären muss, warum wir jetzt hier über 1000 Euro Minus haben, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Konsequenz und zwar, dass man sagt, nee, das machen wir nicht mehr.
Meint ihr denn, dass es auch irgendwie regional wirklich davon abhängt, wo man ein Konzert macht, welche Bands man sich einladen kann? Also ist so dieses, es gibt ja diese, ja nicht Vorurteile, ne, aber man denkt ja im Ruhrpott ist halt mehr irgendwie so diese Hardcore-Szene, vielleicht auch früher diese Beatdown-Szene krasser unterwegs gewesen. Kannst du irgendwie sagen, dass in Mainz halt ein bestimmtes Genre besser funktioniert als vielleicht ein anderes?
Absolut. Und das merkt man hier auch schon. Also wir haben ja jetzt hier Mainz und Wiesbaden direkt gegenüber. In Wiesbaden funktioniert Hardcore super gut, weil wir da einen Schlachthof Wiesbaden haben, der das seit Jahren macht. Was in Wiesbaden nicht so gut funktioniert, ist Black Metal. Aber in Mainz funktioniert Black Metal gut und das hat einfach den perfiden Grund, dass wir in Mainz eine große Black Metal-Szene haben. Also Nocte Obducta zum Beispiel, eine der ja mit größten Black Metal-Bands, die wir aus Deutschland haben, die mal so ein bisschen experimenteller an den an diese Sache rangegangen sind, kommen aus Mainz. Und ich weiß von Nikita von der Weg einer Freiheit, dass es der Weg einer Freiheit ohne diese Band gar nicht geben würde. Und die sind nicht wirklich krass bekannt, aber wenn die hier spielen, dann ist der Laden ausverkauft, ne? Dann kommen da 250 Leute und wollen genau diese Band sehen. Und darüber hinaus haben wir auch noch Akrypnir. Das ist das Solo-Projekt von dem Sänger von Nocte Obducta. Und auch noch Agato Diamond zum Beispiel, so eine Dark-Metal-Band, die auch mit diesen Leuten zu tun hat, also so eine Szene einfach, die hier existiert und das ist halt eben dann diese Black-Metal-Geschichte hier in Mainz und das klingt immer so klischeehaft, aber man kennt das ja auch, es gibt so Musik, da weißt du, okay, das ist so richtig dieses Klischee, was in Berlin funktioniert oder in Leipzig, weißt du, wo du genau weißt, okay, ja, im Berghain kommt das an. So, und das funktioniert dann aber auch nur da. Und das ist halt auch so eine Sache, der muss man sich bewusst sein. Also es gibt definitiv regionale Szenen, die meistens sehr davon geprägt sind, wie das soziokulturelle Umfeld einfach gestrickt ist und was eben schon existiert und was neu zu etablieren, ist halt immer super schwierig.
Ja, ich denke gerne an diese Zeit zurück, wo ich mich hier wirklich hingesetzt habe. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie viele Leute kommen? Hoffentlich, bestenfalls, bin immer so von 200 Menschen ausgegangen, habe dann hochgerechnet, wie viel würden die wohl bezahlen für ein Festival und dann halt noch überlegt, okay, die sind halt aber auch alles gar nicht so diese krassen Szene-Leute, sondern das sind halt Leute, die einfach Bock auf Live-Musik haben, dementsprechend macht es gar keinen Sinn, sich irgendwie eine fette Band ranzuholen. Zumal ja auch in den Budgetsphären, die einfach mein privates Geld waren, da war eh nicht so viel drin. In interessanterweise, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, haben sich aber auch so diese lokalen Helden, ne? Also ich spreche jetzt mal so von Bands wie Alaska oder so, die halt, ne, aus der Gegend kommen, die, na klar, irgendwann auch riesengroß wurden, so innerhalb der Szene, aber die entsprechend halt auch, wo man wusste, okay, man kann die holen, die sind auch irgendwie noch bezahlbar, die kennen die Leute auch definitiv und die kommen dafür hin, dass diese Bands aber immer weniger geworden sind.
Ja.
Habt ihr den Eindruck auch? Also ich meine, beim Roderock, das ist ja auch so eine zweischneidige Geschichte. Also du kannst ja auch natürlich alles mit nationalen Bands machen, wenn du sie denn hast und kriegst.
Ja, also das ist tatsächlich, du hast da nicht Unrecht, es ist natürlich weniger geworden. Wir haben halt, das ist immer so ein, es gibt so einen Sweet Spot, sag ich jetzt einfach mal, eine Band, die jetzt nicht wirklich kostet, aber halt verdammt viel ranzieht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier die kleinen Bands ausnehmen, Gottes Willen. Aber wir haben halt immer so eine kleine Vereinbarung mit denen halt, ne, ey, ihr könnt, wir geben jedem die Chance quasi da bei uns zu spielen als lokale Band. Es wäre super, wenn halt beim Verkauf der Karten geholfen wird, aber wir würden niemanden jetzt quasi auf den Preis der Karten, die wir denen gegeben haben, Frau festnageln. Wir sagen einfach nur, Leute, gebt uns einfach das Geld, was ihr dafür eingenommen habt, rüber und dann ist okay. Ne? Und alles andere kümmern wir uns um. Ihr könnt spielen, ihr habt Essen, ihr habt Trinken. Ne? So, das ist so die Vereinbarung. Wir bringen euch auf die Bühne, wir bringen euch vor Publikum.
Klassischer Pay-to-Play, ne?
Wir könnten, ja, was, nee, Pay-to-Play, es gibt ja da so, du musst mir die Karten vorab schon abkaufen. Das machen wir halt nicht. Ne? Ja. Ich finde, wir wollen das fair halten, wir wollen es transparent halten. Wir können natürlich nicht den lokalen Bands auch noch Geld geben, wenn wir schon gucken müssen, wie wir vielleicht die größeren Bands bezahlen. Das ist halt auch bei einer Förderung immer schwierig. Wir wollen aber zumindest halt die Chance sehen, dass sie fair spielen können und dass sie auch vor einem Publikum spielen können. Ne? Dass sie selber sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und gucken, dass wir Leute akquirieren können. Da gibt es einen Sweet Spot, dass Bands, die im lokalen Bereich, jetzt noch kleiner als Alaska, sage ich jetzt einfach mal, im lokalen Bereich halt dann schon so eine Traktion haben von Leuten, die dann kommen, weil es Freunde, weil es Bekannte sind, weil die Local Heroes sind, aber gleichzeitig halt jetzt keine wirklichen Kosten für uns verursachen in Form von Gage oder sowas. Das ist halt immer so, dass so die Bands, die wir suchen. Und das ist tatsächlich über die Jahre auch wirklich schwieriger geworden. Also weil diese Bands halt, ne, meistens sind es immer genau die Bands, die kurz vorm Abgehen sind. Ja, also die haben quasi jetzt den Punkt, boah, bei uns läuft es richtig gut. Und dann ist quasi für die immer die Entscheidung, so wollen wir jetzt ab dem Punkt uns reinhängen und weitermachen und dann eventuell auch wirklich überregional und weiter bekannt werden. Und das bedeutet nämlich eine Heidenarbeit, da habe ich super Respekt vor, sich da so reinzuknien und das halt durchzuziehen. Oder sagen halt dann, nee, wir wollen halt unser Privatleben halt dann weiterführen oder getrennte Wege gehen oder zumindest nicht mehr so viel Zeit in Musik stecken. Weil ab dem Punkt merkst du, dass es halt serious wird oder ernster wird einfach. Ja. Und die gibt es halt nicht mehr, weil die Leute nicht mehr bis zu dem Punkt hinkommen vielleicht, weil die bis dahin gekommen sind, entweder zu groß geworden sind oder auch schon nicht mehr existieren. Und das ist schade, weil es macht mir immer Spaß, solche Bands zu sehen. Nicht zuletzt habe ich, glaube ich, bei einer letzten Folge noch erzählt, dass die meine persönlichen Local Heroes nochmal beim Roadrock gespielt haben. Da war auch massig Leute da, die von früher kannten, ne, und gesagt haben, geil, dass sie nochmal spielen. Aber die gibt es halt so nicht mehr. Das machen die halt nicht mehr. Das war jetzt mal eine einmalige Gelegenheit und dementsprechend findest du auch keinen Nachfolger für sowas dann.
Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das einfach so ein bisschen flöten gegangen ist. Ich kenne so viele Bands, die waren so kurz davor, was zu reißen und haben es dann entweder einfach sein lassen oder irgendwas ist passiert, dass es dann doch nicht so weit kam. Was ich aber dann in dem Kontext nochmal hervorheben möchte, ist, ich kenne auch Bands, die seit Jahren sich den Arsch aufgerissen haben und es jetzt geschafft haben, und zwar unprocessed. Wir haben so oft mit denen vor 4 bis 5 Leuten gespielt, also wirklich. Ja, ja, ja. Und jetzt spielen die nächstes Jahr bei Rock am Ring, was ich super heftig finde. Und wo ich mir denke,
das ist krass.
Super cool, dass sie es einfach durchgezogen haben und dass sie halt einfach dran geblieben sind. Das finde ich halt mega schön, einfach zu sehen, weil es das eben dann auch noch gibt. Und was ich eben noch sagen wollte zu der Pay-to-Play-Geschichte, beziehungsweise es ist einfach so, du bist als junge Band so froh, wenn du spielen kannst, weil diese Bühne wird dir nicht gegeben, so in der Regel. Und wenn es dann sowas gibt wie das Roderock, ist das super geil. Und ich finde auch, dann hast du als Band dafür zu sorgen, dass deine Kumpels da stehen und dich abfeiern. Mhm. Weil wenn die Leute dann da sind, dann kommen die auch nochmal. Weißt du? So, du holst da jetzt nicht irgendwie 20 Leute ran, die du nicht kennst, sondern du versuchst die Leute ja auch davon zu überzeugen, dass deine Mucke cool ist, ne? Und dann ist das so ein Geben und Nehmen. Und im Endeffekt hat dann die Band am meisten davon. Weil wenn ich als Veranstalter mir einen Support ranhole und dann sehe ich, dass der Support genau 3 Leute mitgebracht hat und das sind dann irgendwie 3 Partner oder Partnerinnen der jeweiligen Bandmitglieder, und am Ende zahlen die dann nicht mal Eintritt, weil sie sagen, nö, ich mache den Merch, ich will keinen Eintritt zahlen, ja, dann lade ich diese Band nicht mal ein. Ganz einfach. Ja. So, und wenn eine Band da 20 Tickets verkauft, dann sage ich, okay, geil, wenn ihr das nochmal macht, dann macht ihr nächstes Mal einfach den Headliner, dann machen wir eine Show mit euch, weißt du? Weil wenn ich sehe, dass eine Band was reißt, dann bin ich davon überzeugt. Und es ist einfach so ein Geben und Nehmen. Und um noch ein Wortspiel anzuführen, wenn du dieses Geben und Nehmen hast, dann wird ein Event zu einer Veranstaltung, weißt du? Weil es für beide Parteien fair ist.
Aber da muss ich auch noch zu sagen, also die Erfahrung haben wir auch gemacht und so sind wir auch immer gepolt gewesen, wenn man sich als Band, als lokale Band bei uns reinkniet mit den Ticketverkäufen zum Beispiel oder sich halt auch einfach nur beim Festival mit reinkniet, ja, dass man kein Arsch ist zum Beispiel.
Das ist schon, ey, da scheitern so viele dran. Das ist
keine Star-Allüren mitbringt als Local Band, was ja, ne, aber habe ich auch schon erlebt, habe ich auch schon alles mitgemacht da. Dann ist die Chance ist sehr, sehr hoch, dass wir dann nächstes Jahr sagen, ey, komm, lass die nochmal spielen. Selbst wenn es dann das Jahr danach ist und das eigentlich komisch ist, dass man eine Band zwei Jahre in Folge spielt, dann holt man die einfach dazu. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, bevor ich dann halt beim Roderock mitgemacht habe und wir den ersten Gig da mit meiner damaligen Band spielen sollen, da habe ich mir den Arsch aufgerissen, diese scheiß Tickets loszuwerden. Ich habe irgendwie 40, 50 Tickets verkauft, krass, alleine. Und bin durch Aachen gelaufen und hab Flyer verteilt und bin in die Geschäfte rein. Ich so, ey, ich hab hier ein Poster, darf ich das aufhängen? Ne, ich hab hier Flyer, darf ich die irgendwo auslegen? Also ich habe mich hier wirklich mehrere Tage vor dem Festival dafür eingesetzt. Und es hat sich halt auch bezahlt gemacht. Weil die damaligen Veranstalter gesagt haben, ist cool, dankeschön, ne? Das ist so, ja, das war wirklich das Geben und Nehmen, was Rodney halt erwähnt hat. Und diese Erfahrung habe ich auch mit anderen Bands, wo ich jetzt der Veranstalter oder Mitveranstalter und Mitorganisator bin, halt auch schon gehabt. Da liebe Grüße an die Jungs von My Memoir, die mich super krass beeindruckt haben mit ihrem Elan und ihrem Engagement dahinter. Die haben noch Leute rangeholt und Social Media zugekleistert damit und haben Karten ohne Ende verkauft und haben andere Bands quasi irgendwie noch dazu gebracht, dass sie Mitwerbung dafür machen. Ey, wirklich, da geht mir das Herz auf, weil ich dann merke, die stehen dahinter, was sie tun. Und wollen, dass das funktioniert. Und dann bin ich der Letzte, der sagen würde, ey, will ich nie wieder haben. Kommt, dann sage ich, kommt gerne nochmal. Weil sowas fördere ich am liebsten, so nach dem Motto. Ja,
ja klar. Auch so diese, ich meine, das darf man ja nicht vergessen. Das wirst du beim Roderock noch viel mehr spüren als ich. Diese Dankbarkeit ist ja das, was es am Ende bezahlt macht. Ne?
Absolut, also, absolut.
Ich meine, klar, irgendwie ist es mein Beruf, gewissermaßen Konzerte zu veranstalten. Aber wenn diese Dankbarkeit nicht da wäre, ich glaube, dann würde ich es nicht machen. So, und die Dankbarkeit, die kommt von Fans, die kommt aber auch von den Bands. Und das ist eben das, was es dann wert macht. Wenn eine Band zu dir kommt und sagt, ey, danke für den Abend, danke, dass wir hier spielen konnten, das war mega geil, wir haben uns mega gefreut, dann ist es das, was am Ende mehr wert ist, als das Geld, was ich dann dafür bekomme oder verdient habe.
Absolut, absolut. Also gerade die Dankbarkeit, das ist auch so ein riesiges Plus-Ding gewesen, ne? Wenn Bands nach der Show oder nach dem Abend dann auf einen zukommen, also man ist dann selber schon völlig fertig vom Tag, wenn man da den ganzen Tag gerödelt hat und dann kommt halt irgendwie die allererste Band, ja, du stehst halb elf nachts noch da und bist eigentlich nur noch kaputt und willst nach Hause ins Bett. Und dann kommen die Jungs, die um 12 Uhr mittags da gespielt haben, während die ersten sich so gerade dann aufs Festivalgelände bequemt haben und sagen, ey, das war so geil, vielen, vielen Dank, wir können das gar nicht in Worte fassen, wie cool wir das fanden. Dann hat das den ganzen Tag schon wert gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das soll auch überhaupt nicht aufgesetzt oder so gespielt klingen, es ist wirklich so. Das ist wirklich eines der schönsten Sachen, die man bei sowas erleben kann.
Ja, ey. Also ich glaube, das kann man auch nur als Veranstalter wirklich nachempfinden. Wahrscheinlich geht es den ganzen Leuten aus dem Pflegesektor so mit dem Applaus. Nicht Spaß. ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Weißt du, so, das ist halt so die Sache. Also ich finde das echt krass selbstverwirklichend auch in dem Moment. Auch wenn ich sagen muss, eigentlich ist es ja das Unkreativste, was man tun kann, einfach eine Band zu buchen und denen das zu ermöglichen, weil das Kreative passiert auf der Bühne, ne? Und der Austausch und so weiter, der dann in diesem Konzert oder auf dem Festival passiert. Aber einfach zu sehen, dass du dafür gesorgt hast, dass da jetzt 200 Leute sind, die einen Abend haben, an den sie sich erinnern können, so dieser Gedanke spornt mich unfassbar an und das finde ich halt auch wirklich super schön. Und wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, ey, bist du der, der das hier macht? Und du sagst dann halt, ja, ich mach dies und das und jenes. Und die dann so, ey, danke, dass du die Band rangeholt hast. Ich höre die seit 10 Jahren schon und die waren noch nie hier und jetzt endlich kommen die mal, voll geil. Dann ist das echt genau das, wo ich mir denke, genau dafür machst du diesen Scheiß. So, nicht um Geld zu verdienen, sondern wirklich dafür. Das mit dem Geld ist auch eine schöne Sache nebenbei. Aber, weißt du, also ich habe auch schon so oft Bands gebucht, wo ich wusste, das wird nur mit Glück auf Null rauskommen, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und dann waren da genug Leute da, die gesagt haben, war geil, weißt du? Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, okay, es ist gut, dass du es gemacht hast. Weil, ey, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konzert ohne Getränkeeinnahmen auf Null rauskommt, die geht eigentlich oft gegen Null, ne? Also auch Getränkeeinnahmen auf Festivals machen so viel aus. Das darf man auch nicht unterschätzen, ne?
Ja.
Es gibt ja ganze Festivals, die sich davon organisieren, finanzieren. Also diese ganzen Free-for draußen und umsonst Dinger, so, klar, die haben Sponsoren, aber die sind immer dann am struggeln, wenn nämlich die Leute nicht kommen, wenn es halt regnet oder so, weil die Leute dann nicht die Getränke umsetzen und den Pfand dann behalten, also ne, die Becher mitnehmen, weil sie dafür auch bezahlt haben und so. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ich finde aber auch tatsächlich, und das war das, was mir auch irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, du hast gerade gesagt, es ist eigentlich gar keine Kunst, so eine Band zu booken. Ich finde ja, eigentlich ist das schon irgendwie, also gerade wenn du so ein kleineres Festival, und wir reden hier, nur mal zum Verständnis, wir reden ja die ganze Zeit nicht von Rock am Ring oder so, also wir reden ja immer nur von so kleineren Veranstaltungen, wo vielleicht 400 Leute kommen oder so. Und da ist es ja wirklich unerlässlich, dass du eine gute Mische hast an Bands, weil wenn du 400 Leute brauchst, damit... Was denn?
Ich dachte, du meinst eine gute Mische, so vom Pegel halten.
Die ist auch immer sehr, sehr wichtig. Nee, aber wenn du mit so kleinen Zahlen spielst, dann weißt du ja auch, dass die Nische nicht so groß ist, dass halt entsprechend auch nicht so viele Leute kommen könnten, theoretisch. Ne? Und ich fand das eigentlich immer geil, genau dann Bands aus dem Hut zu zaubern, wo du eigentlich genau weißt, die kennt keine Sau, aber trotzdem bringen die für den Abend den Mehrwert. Und gerade dann, wenn du halt, also ich habe halt meistens irgendwie so Metalcore, Hardcore-Veranstaltungen gehabt, wenn du dann in die Mitte einfach so eine Emo-Band oder eine Pop-Punk-Band oder so setzt, und du weißt ganz genau, vor allen Dingen halt so die Local-Scene, die jetzt halt nicht so verbittert darauf ist, dass halt irgendwie alles nur mit Beat, also mit Breakdowns oder so stattfinden muss, dass die dann da zwischendurch auch mal durchschnaufen können und sich da mal was anderes geben, das fand ich eigentlich immer am geilsten. Und dementsprechend finde ich das eigentlich auch immer sehr, sehr begrüßenswert, wenn so Veranstaltungen auch ein bisschen abwechslungsreicheres Line-Up haben.
Mm, ja.
Ja, absolut. Ich genauso. Nee, das macht aber ja auch Spaß.
Ja, und vor allen Dingen Local Scene. Ne? Also ich finde das davon auch wirklich überhaupt nicht unterschätzen. Also wenn man das mal weiterdenkt, so eine Band, die vielleicht sogar noch auf dem örtlichen Gymnasium oder so ist, da kannst du zumindest von ausgehen, dass die vielleicht ein paar Leute in ihrer Stufe oder so haben, die nämlich dann auch noch ein paar Leute mit reinbringen. Also oftmals, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, bringen dir die Bands, die aus dem eigenen Ort kommen und vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind und vielleicht sogar die erste Show spielen, sogar mit die meisten Leute ran, vielleicht sogar mehr als der Headliner, den du irgendwie für einen vierstelligen Betrag oder so bezahlt hast. Weil nämlich dann hier Vater, Mutter und dann noch irgendwie Freundin und die ganzen Leute sind alle am Start und reißen dir dann die Bude da ab.
Ja, ja. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch immer, wenn ich früher Shows gemacht habe, wenn ich gesehen habe, es gibt eine Band, die sucht nach einem ersten Auftritt, dann habe ich da einfach immer blind vertraut und super gute Erfahrungen mitgemacht, weil das einfach Leute sind, die sind so dankbar, die reißen sich den Arsch auf, dass die Leute kommen, weil die einfach Bock haben, das endlich den Leuten zu zeigen. Und ich erinnere mich noch gerne an unsere erste Show, die wir damals gespielt haben, da war ich so 16 Jahre alt. Ey, da waren mehr Leute als in den 10 Jahren danach, so. Wirklich, also da waren halt irgendwie 130 Leute nur für uns da, ne? Wir haben 50 Shirts verkauft am ersten Tag und wir hatten halt auch nur 50 Shirts, ne? Die waren alle weg. Und ey, ich glaube, es hat Jahre gedauert, bis wir mal wieder vor so vielen Leuten gespielt haben. Und dann sind die nicht wegen uns da gewesen, sondern wegen einer anderen Band, die wir supportet haben, ne?
Hm. Ja. Lindo hat vorhin, glaube ich, gesagt, das mit den Postern, ne? Dass man irgendwie durch den Ort noch reist und dann Poster aufhängt und so. Meint ihr eigentlich, das ist so in 2021 oder 2022 noch ein Ding? Oder seid ihr auch mehr die Fraktion, naja, es muss alles irgendwie über naja, Facebook ist eigentlich auch schon oldschool, aber halt über irgendwie Instagram-Werbung oder so laufen, dass die Leute davon Wind bekommen.
Also ich kann sagen, bei uns im Club, wir plakatieren nach wie vor, weil es einfach verdammt gutes Offline-Marketing ist. Und wenn du an, also es gibt super viele Leute, die dann gesagt haben, ja, ich habe das Poster gesehen, habe gesehen, die Band kommt nach Mainz und konnte es erst gar nicht glauben. So, also ich glaube schon, dass das auf einer gewissen Ebene noch funktioniert, insbesondere wenn du natürlich hingehst und dann so zum Beispiel Stromkästen natürlich zugleisterst, ne? Mhm. Dann kannst du da natürlich schon effektives Marketing machen, weil die sind halt überall in der Stadt, ne? Da gibt es ja sogar extra Agenturen, die die Dinger vermieten.
Ja. Tatsächlich würde ich da zustimmen. Es kommt natürlich auf an, wo du das Festival hast und wo das nächste Ballungsgebiet ist. Ich glaube, auf dem Land ist es schwierig mit Postern. Du hast einfach nicht die Laufkundschaft oder ja, Laufmenge,
aber da kannst du hingehen und kannst das an die Kühe plakatieren.
Ja, aber zumindest auf dem Feld. Also das gibt es ja auch ganz oft. Ja. Wenn du dann irgendwie den Bauern zufällig kennst, dass du da irgendwie so einen fetten Banner einsetzen kannst oder so.
Ja, das könnte man zum Beispiel machen, das ist richtig. Aber ich sag jetzt mal trotzdem, du musst ja überlegen, du hast A, natürlich jede Person, die da vorbeifährt, aber du musst dann in diesen Personen, die daran vorbeifahren, auch noch die Schnittmenge haben, die Musik hören. Das ist natürlich bei unserem Genre immer auch was ganz Interessantes oder ganz Wichtiges, was man so ein bisschen bedenken sollte. Für ein Schützenfest ist das einfach. Du wirfst da einen Banner hin, sagst, gibt genug Bier, gibt eine Coverband und dann kommen die Leute. Bei einem Metalcore-Festival auf dem Land ist es, finde ich, immer ein bisschen schwieriger. Deswegen sind die Ballungsgebiete immer sehr interessant, meiner Meinung nach. Also wenn ich als Beispiel jetzt nennen kann, zum Rat, das nächste wäre jetzt Aachen, Ballungsgebiet. Hier sehe ich Plakatieren immer noch als auch super wichtiges Ding. Nicht nur, weil auch andere, ich sag jetzt mal, Veranstalter in Aachen das genauso machen. Einfach um das, was Rodney meinte, das Vorbeilaufen, dass die Leute sagen, ach krass, da kommt eine Band, die habe ich ja, dass die überhaupt nach hier kommen. Also ist mir zum Beispiel mit Every Time I Die passiert, als die in Aachen gespielt haben. So, ach krass, Alter, Every Time I Die hier. Das ist halt noch auf jeden Fall richtig, weil im alltäglichen Leben laufen die Leute im Ballungsgebiet. Da gibt es einfach viel mehr Leute, die ÖVPs benutzen, viel mehr Leute, die zu Fuß gehen, viel mehr Leute, die in der Stadt unterwegs sind, auch über den Tag verteilt. Und da kannst du halt meistens Leute abgreifen. Auf dem Land ist es dann wieder schwieriger. Generell, wenn du halt aber von weiter weg auch Leute haben willst, dann kommst du natürlich um Social Media nicht herum. Und da musst du halt auch sehr, sehr aggressiv sein in der Werbung, die du dann da schaltest zum Beispiel. Ne? Man könnte jetzt das Ganze noch ganz weit auseinanderführen mit irgendwelchen Marketingmaßnahmen und Konzepten und Ideen, aber ich würde schon sagen, dass das so eine Synergie ergeben muss, sowohl offline als auch online. Muss halt richtig vernünftig an den richtigen Stellen halt eingesetzt werden einfach.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Also online hat seinen Sinn und Zweck, offline genauso, und im Endeffekt ist es einfach dann so diese Symbiose aus beidem, die sich dann fügt und dann dafür sorgt, dass ein Event funktioniert. Und ey, also im Endeffekt, es sind so viele Parameter, die damit reinspielen, und ich glaube, jeder von uns kann das nachvollziehen, dass man sich manchmal auch mehr erhofft hat oder weniger erwartet hat auch. Also ich kenne das in beide Richtungen, und manchmal steckt man da nicht drin. Da hast du eine Gegenveranstaltung irgendwo in der Ecke und hattest die nicht auf dem Schirm oder sonst was. Und ja, selbst sowas wie jetzt mit der Fußball-Europameisterschaft, das sind Tage, an denen machst du keine Konzerte. Einfach, weil du weißt, es ist eine Fehlerquelle da, die dafür sorgen kann, dass am Ende eben die 100 Leute, die du gebraucht hättest, nicht kommen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Date, wann findet was statt? Ist ja super wichtig.
Also immer beim dritten Date, dachte ich, oder?
Ja, beim dritten Date, dann knallt's. Nee,
da passiert was.
Es macht ja durchaus Sinn, eine Veranstaltung am Anfang des Monats zu machen, als am Ende. Also, weil, also es sind ja ganz banale Gedanken, die man da hat. Aber vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie, es gibt ja auch Veranstalter, die keinen Vorverkauf machen, was ich immer ein bisschen crazy finde, bei dem Gedanken daran, dass möglicherweise halt einfach dann wirklich gar keiner kommt und du gar kein Geld verdient hast. Mhm. Aber wenn du halt auch Abendkasse anbietest, dann macht es ja Sinn, die Veranstaltung an einem Abend zu haben, wo halt die Leute gerade noch ihr frisches Gehalt in der Tasche haben.
Ja,
absolut.
Ich finde es auch immer super wichtig, das ist auch was wir zum Beispiel auch machen in der Planung. Also wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten, weil, wie gesagt, dadurch, dass Kultur gefördert ist und es eine Veranstaltung der Stadt ist, hat die Stadt natürlich auch gewisse Wochenenden, an denen wir überhaupt agieren dürfen. Ne? Das wird quasi am Anfang des Jahres ausgelotet, so ein bisschen von denen. Die haben dann noch irgendwelche Weinkulturtage oder Bundesjugendspiele, was weiß ich. Und da muss man sich halt immer mit so ein bisschen betteln. Das ist halt auch ein Nachteil. Aber klar gucken wir auch trotzdem so, was ist in der Zeit um uns herum? Was passiert da an den Wochenenden? Ne? Also jetzt bei uns in der Aachener Region zum Beispiel ist halt dann interessant, zum einen die Kollegen in Trier vom Summer Blast, also mit, früher war das halt so, beim Summer Blast Festival, das Wacken ist auch immer ein Ding, Rock am Ring eher nicht so, weil wir halt im August Ding, Summer Breeze ist aber auch ein Ding, with Full Force, weil das sind auch alles Festivals, wo tendenziell Bands vorbeifahren, die wir gebrauchen könnten für unser Festival. Wir haben ganz, ganz krasses bei uns immer das Olgas Rock. Das liegt fast immer mit uns gleich auf, stimmt, tatsächlich. Wobei wir da immer Glück haben, da ist nicht so eine große Schnittmenge, was die Bands und die Leute angeht. Aber wenn du zum Beispiel dann sowas hast wie, keine Ahnung, To the Reds and Wolves oder Brief Atlantis haben ja auch schon mal bei uns gespielt und spielen dann auch auf dem Olgas Rock. Dann denkst du, könnte das so funktionieren? Nicht, dass da irgendwas dann sich in die Quere kommt mit irgendwie. Oder zum Beispiel auch jetzt bei Counterparts, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, die waren auf dem Jepperfest an dem gleichen Tag. Also die haben am Jepperfest am gleichen Tag mittags um eins gespielt da, sind dann ins Auto und sind dann einfach mal aus Belgien zurück bis zu uns und haben da um 11 Uhr nachts nochmal gespielt. Und das ist auf der einen Seite eine Chance für uns, aber kann auch voll in die Hose gehen, weil dann vielleicht Leute, die Counterparts gucken würden, eher zum Jepperfest fahren, ja? Weil dann irgendwie noch mehr Bands dabei sind, die sie hören würden, als es beim Roderrock, wo vielleicht weniger nur Hardcore ist, sondern du mehrere Genre, speziellere Genres hast. Und dementsprechend ist es auch immer so ein Risiko, was du dann quasi ausloten musst. Was hast du an Konkurrenz in der Umgebung einfach?
Habt ihr denn schon mal versucht, irgendwie Sponsoren zu bekommen für eine Veranstaltung? Habt ihr euch den Quatsch mal angetan?
Tatsächlich nicht in dem Sinne, aber wir haben hier in Rheinland-Pfalz die ehemals LAG Rock und Pop, jetzt nur noch Pop RLP, ist quasi eine Institution, die es möglich macht, sich Sponsorengelder zu holen aus Perspektive einer Band zum Beispiel. Also du kannst dann quasi eine Förderung beantragen, um Fixkosten zu decken. Und das habe ich auch gemacht, da bin ich sehr, sehr dankbar auch drüber und muss ich sagen, machen die wirklich großartige Arbeit hier. Denn gerade wenn du als Support spielst, dann hast du meistens, wenn eine kleine Gage oder gar keine, und wenn du dann die Möglichkeit hast, nicht selbst drauflegen zu müssen, ist das halt super cool. Bei Konzerten ist es jetzt natürlich so, es gibt jetzt viele Sachen von der Initiative Musik, die dann natürlich auch Förderprogramme hatte, also dieses 100er-Programm von der Initiative Musik ist zum Beispiel so, da kannst du 100 Euro für die Bandgage und 100 Euro für die eigenen Kosten dazu bekommen, wenn es weniger als 100 Zuschauer waren. Und das macht es schon echt einfacher.
Das ist krass.
Das sind halt so die Sachen. Du kannst halt als Club, der irgendwie ja unabhängig sein soll, kannst du halt keine Sponsoren ranholen. Das geht halt nicht. Aber sowas Institutionelles geht halt schon. Und da bin ich auch echt sehr froh drüber, dass es sowas gibt, weil das macht es oft einfacher und für alle besser und ist einfach sehr schön zu sehen, dass dann auch von offizieller Seite teilweise was kommt.
Ja. Okay, aber Erfahrung mit dem örtlichen Nagelstudio oder so habt ihr noch nicht gehabt?
Doch, ich hatte, wir hatten tatsächlich, also was heißt Nagelstudio, wir hatten halt ein örtliches Mediamarkt quasi, den wir da mal akquiriert haben. Und auch eine Raiffeisen, ne, die Banken sind da auch immer sehr, sehr interessiert, also das heißt interessiert dran, aber bieten halt sowas auch an, solche Förderungen.
Nee, die haben da ja geht's Geld,
aber ne? ganz, da gibt's halt, hä, was?
Die haben ja Geld, ne?
Die haben, wenn jemand Geld hat, dann die Banken natürlich. Das Ding ist halt, die haben halt auch ganz, ganz strikte Regeln. Also was so, ne, du kannst halt keinen, zum Beispiel bei den Banken ist es so, die können dich nur ein Jahr finanzieren und dann dauert es erstmal wieder, bis sie das wieder machen dürfen. So, genauso wie dann ein Mediamarkt, der sagt dann auch, ja, dieses Jahr auf jeden Fall, ja, nächstes Jahr haben wir da kein Geld für, ne? Oder halt, dann dürfen bestimmte Sachen nicht passieren, dann musst du auf achten, dass das und das vielleicht nicht, ja, da auf dem Festival nicht im Sinne von gesagt, aber gezeigt wird in irgendeiner Form. Das ist halt auch schon mal ganz gerne. Oder du musst halt bestimmte Sachen von denen halt berücksichtigen. Die haben dann einen Wunsch, stellt uns dann diesen, das und das dahin oder zeigt uns irgendwie präsent in irgendeiner Form. Ich muss aber auch
ganz... Hängt
ein Banner auf.
Oder das mit dem Fähnchen.
Das ist halt, ja, das ist halt so das Bare Minimum meistens, so ein Banner. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben einfach auch nicht so die Riesenerfahrung mit Sponsoren, da wir das halt auch selten dann auch auch benutzt haben. Ne? Also wie gesagt, wir sind von der Stadt Herzogenrath gefördert und haben da auch ein ganz gutes Standing mit und brauchten das bisher nicht, aber wir würden es natürlich schon wünschen, dass wir einfach irgendwie mehr Geldmittel haben, womit wir halt das Ding noch ein bisschen größer aufziehen können, ne? Ein bisschen mehr investieren könnten in meinetwegen Crew oder in noch eine Bühne oder in größere Künstler oder sonst irgendwas. Also das ist schon, ist eine heikle Kiste. Also gerade Sponsoring kann auch da schon mal sehr gut in die Hose gehen, sage ich jetzt einfach.
Aber wenn du sagst größere Künstler, dann ab nächstem Jahr alles über 1,70 nur, oder wie?
Genau. Also sie müssen mindestens größer als ich sein. Das habe ich mir fest vorgenommen. Wenn die kleiner sind, dann lasse ich die gar nicht auf die Bühne.
Ja,
die müssen quasi an mir vorbei, damit die auf die Bühne hoch können.
Das ist sozusagen Türsteher. So wie im Park, wo du erst ab einer gewissen Größe mit der Bahn fahren darfst.
Genau.
Geil.
Hier die Attraktion, ab hier nur noch 2 Stunden quasi, stellen wir irgendwann auf, auf dem Backstage-Bereich. Und die müssen dann quasi immer an mir vorbei. Und ich zeige dann immer, wie groß sie mindestens sein müssen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann, ja, sorry, dann ja. Tut mir dann auch, dann viel, ja, keine Ahnung, tut mir dann auch vielleicht für so eine Band wie Hard in Hand dann leid, wo der Sänger auch kleiner ist als ich und dann kommt er halt nicht hoch. Dann dürfen sie.
Ja.
Nein.
Ja, ich habe die Frage mit dem Nagelstudio, ich habe tatsächlich so eine Geschichte mal durchgemacht, also mehrere Jahre sogar. Wenn ich da auch jetzt so drüber nachdenke, weiß ich auch gar nicht, also ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Jahre hintereinander mit einem Tätowierer zusammengearbeitet quasi. Der hat dann immer so einen ganz kleinen Geldbetrag dann springen lassen. Also an dieser Stelle, das ist alles gar nicht, also ich beschwere mich hier jetzt nicht oder das ist nicht despektierlich, sondern wenn man einfach jetzt so rückblickend das analysiert, wie viel Aufwand das auch ist, dahin zu fahren, den dreimal anzusprechen, zu sagen, hey, hast du nicht Bock, irgendwie was zu machen für den Output daraus, ne? Also du kriegst dann wirklich einen ganz klitzekleinen, weiß ich, einen Fuffi oder so, dafür einfach, dass du das Logo dann irgendwo platzierst, ne? Und dafür verfährst du mehr Sprit, als dass du das Geld am Ende irgendwie
ne? Ja.
Aber es ist halt irgendwie, also damals habe ich halt gedacht, so, ich müsste halt möglichst viele Leute noch irgendwie ansprechen, dass ich halt irgendwie Sponsoren rankrieg, um halt so. Ich hatte halt immer Panik, einfach miese zu machen, ne? Weil ja. Ich habe das halt einfach gemacht.
Vollkommen nachvollziehbar.
So, und es gab auch 1 oder 2 Jahre, wo es dann wirklich auch ein bisschen in die Hose gegangen ist. Es waren dann halt zum Glück nur so kleinere 100er-Beträge, aber mach das mal, ne? Also erstmal den ganzen Aufwand, den du im Vorfeld hast, wo du fast einen Burnout kriegst, weil du das halt irgendwie noch so parallel. Ich meine, ich bin halt auch so ein Trottel, der hat sich dann auch nicht helfen lassen. Ne? Der hat dann irgendwie nachts noch plakatiert. Am Veranstaltungstag ist er noch selber aufgetreten und hat dann auch noch das Catering, hat die Brötchen noch geschmiert und so. Also so maximal umständlich einfach.
Mhm.
Aber irgendwie war das aber auch witzig, weil man hat dann halt wirklich so den Ort ein bisschen mit einbezogen. Hat dann halt gesagt, so, ihr kriegt dann halt die Tickets bei dem Tätowierer und bei der Konditorei und so, und eigentlich war das ganz cool, aber ich weiß gar nicht, ob das noch so ein Ding ist, was man heute macht, also offensichtlich eher nicht.
Ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, so Sachen ranzukarren sozusagen, dann ist das immer cool für alle Beteiligten, weil jede Kooperation irgendwie einen weiterbringt und vielleicht eine neue Perspektive öffnet. Ich glaube einfach, jetzt momentan ist es halt sauschwierig, weil jedes kleine Business am Struggeln ist, auch krisenbedingt, weil nichts klar ist. Aber ich glaube schon, dass das auch auf lange Sicht einfach ein großer Teil bleiben wird. Ich meine, bei größeren Festivals noch viel mehr. Ich glaube, wenn du eben dir so ein Festival wie das Summer Breeze anguckst, so wie viel Geld wahrscheinlich da auch hinten drin steckt, dass dann Mönchshof das Bier beisteuert und die das da verkaufen dürfen, weißt du? Das finanziert ja nicht dann das Summer Breeze zwingend, sondern eigentlich den Caterer, der das Bier dann da verkauft und so weiter. Und im Endeffekt sind das Sachen, ohne die würde das nicht funktionieren. Also ich glaube, ohne die Millionen, die wahrscheinlich auch Warsteiner jetzt zukünftig in Rock am Ring reinpumpen wird, um da präsent zu sein und als einziges Bier zu verkauft zu werden, dann glaube ich nicht, dass so ein Festival umsetzbar wäre, um ehrlich zu sein.
Ja, cool. Ja, ich glaube, dann also es gibt natürlich auch noch so Sachen wie werden Tickets verkauft, das ne, kann man online machen, das kann man ja auch noch physisch machen. Thema GEMA ist aber eigentlich immer super eklig und nervt und ärgert einen immer nur. Aber ich glaube, damit haben wir eigentlich so die so ein paar Mysterien vielleicht aufgeklärt, falls die Leute das ein oder andere nicht wussten. Was mich aber vor allen Dingen interessieren würde, ob es irgendwie da draußen bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Leute gibt, die vielleicht selber schon mal irgendwie was veranstaltet haben und jetzt nicht unbedingt das als Job machen, sondern die halt irgendwie aus der eigenen Motivation heraus vielleicht mal irgendwie so ein Ding aufgesetzt haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben oder ob ihr da vielleicht sogar drüber nachgedacht habt, aber noch nicht so richtig wusstet, wie ihr das machen wollt. Wenn dem so ist, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne darauf ansprechen. Nicht, dass wir hier die ultra kranken Pros sind, aber wir haben halt, glaube ich, auch die eine oder andere Erfahrung gemacht, die man vielleicht weitergeben kann, die wir heute noch nicht besprochen haben. Und bevor wir jetzt die Runde hier schließen, müssen wir natürlich unsere Spotify-Playlist nochmal befüllen. Lieber Rodney, wolltest du da vielleicht mal mit anfangen?
Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, auch weil ich sie jetzt schon genannt hatte und das halt so eine Band ist, die ich seit Jahren kenne und verfolge und halt irgendwie auch so ein bisschen, also ich freue mich einfach sehr für Unprocessed, dass sie diesen Schritt geschafft haben, da jetzt endlich irgendwie mal wirklich diese ganze Arbeit, dass sie sich dass sich dieser ganze Aufwand endlich mal auszahlt, würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall einen Song von Unprocessed nehmen. Ja, ich glaube, ich würde mich dann wahrscheinlich für Exhale von Unprocessed entscheiden, weil der einfach super heftig ist und irgendwie, ja, cooler Song. Ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob die so Sachen noch spielen, aber der fetzt halt noch alles weg. Darüber hinaus, wenn ich drüber nachdenke, eine der erfolgreichsten Veranstaltungen, die ich gemacht habe bisher und eine, die mit am meisten Spaß gemacht hat, war Thank You Scientist. War tatsächlich erst das zweite Deutschlandkonzert, was sie gespielt haben. Da würde ich mich entscheiden für den Song Fox Mulder. Der wird aber geschrieben FXMLDR. Super cool, super dancey, macht mega Bock. Und dann, wenn ich so drüber nachdenke, vielleicht noch, weil das die erste größere Show war, die ich selbst veranstaltet habe, As They Burn. Und ich glaube, City of Pyramids, das war damals so der Song, über den habe ich die gefunden und dann dachte ich mir so, geil, ey, mit denen will ich mal spielen. Und weil es halt nicht anders ging, musste ich die Show halt selbst veranstalten im Endeffekt, ne? Und dementsprechend, ja, so wie das halt ist, ich glaube, Mike kann das genau nachvollziehen. Ja, das wären so meine Picks, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob er City, ja doch, City of Pyramids, aber mit einem V statt einem F, weißt du, so richtig schön.
Tricky. Wahnsinn.
Genau.
Tricky.
Lenny.
Ja, ich nehme zum einen den Song Cara Fernalia von der Band Pierce the Veil. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal irgendwie eine Videocompilation angeguckt zum Thema irgendwie Emo Evergreens oder Emo Scene Band Singalongs, was weiß ich. Und da war dieser Song dabei und ich fand den eigentlich immer ziemlich gut. Ich finde auch Pierce the Veil tatsächlich ist eine sehr gute Band. Die sind in meinen Augen ein bisschen underrated gewesen dafür, für die Musik, die sie gemacht haben. Es ist recht vielschichtig für die Zeit, finde ich. Also in der Zeit, wo sehr viel auf, ich sag jetzt mal, Breakdowns und gute Haarsituationen gelegt worden ist, waren sie schon doch sehr abgefahren oder sehr ausgewogen, was ihre Musik angeht und sehr viele schöne Einflüsse mit reingebracht haben. Und dieser Song, Cara Fernalia, ist auch zusammen mit dem Jeremy McKinnon von A Day to Remember. Und auf jeden Fall ein geiler Song, gefällt mir sehr, sehr gut, habe ich viel gehört in letzter Zeit. Dann einmal von der Band Icy Stars, hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja auch immer so ein Faible für trashigen Trancecore und da feiere ich einen ganz alten Song von denen, der heißt What It Means to Me. Cooler Song, hat man irgendwie auch nicht auf dem Schirm. Aber wenn man den dann wieder hört, dann denkt man, ah ja, 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 der war das. Genau, ja, stimmt, habe ich schon mal. Stimmt. Und dann jetzt ganz andere Richtung und ganz, ganz umgeworfen quasi von Antagonist AD heißt die Band. Das sind Neuseeländer. Der Song heißt The System is Racist and Oppressive. Sehr, sehr hartes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, wo ich gerne sage, das kann man nicht oft genug nennen und drüber sprechen. Sprechen jetzt in dem Song sehr über die Situation in Neuseeland und Australien mit den Aborigines und den Maoris, wie die teilweise früher behandelt worden sind in der Gesellschaft. Und der ist sehr direkt und ich sage jetzt auch mal ganz genau mit dem, was er anspricht, und der Songtitel verrät quasi auch das ganze Geheimnis dahinter. Aber ein cooler und ein verdammt wichtiger Hardcore-Song, der in meinen Augen ein bisschen untergegangen ist, dieses Jahr. Ja.
Ich muss gerade dazu sagen, ey, ich dachte mir eben so, noch nie von dem Song gehört, aber ich kenne genau einen Song von Icy Stars, den ich gefeiert habe, und ich habe nachgeguckt und es ist halt witzigerweise genau der.
Ja, Mann.
Ey, das nice. Musikvideo war aber auch richtig klischeehaft, Alter.
Weißt du? Voll Klischee, voll cringe auch.
Ja.
So richtig Californias, Los Angeles,
genau.
Transcore of Sunny Boys. Damals tatsächlich auch mit einem schwarzen Schreihals, was auch jetzt nicht so geläufig war in dem Genre. Und keine Ahnung, auch eine ganz wilde Mische. Irgendwie am Anfang wird das wie so ein leichter, wie so ein Indie-Song, keine Ahnung, wie so ein Indie-Rock-Song. Und auf einmal am Ende kommt dann der fiese Breakdown mit irgendwelchen Synthies hinten drin. Und ja, aber ja. Ich mag den einfach. Ist genau die Art von Trash, die ich auch immer erwarte von so Transcore.
Absolut.
Ja, dann hau ich auch noch mal drei hinterher.
Oh ja.
Parkway Drive Alone. Von meinem Lieblings-Puggle-Drive-Album Deep Blue habe ich letztens mal wieder ausgepackt und fand ich jott.
Ich hätte gedacht, dass es Idols and Anchors wird, an dem du das bei deinem Blog, Instagram-Blog-Seite letztens noch geteilt hattest, als Song of the Day.
Ja, stimmt. Naja, ja, aber ich finde Alone auch geil. Ich finde, der hat so einen coolen Vibe. Das ist so irgendwie auch generell ein Album, was ich ganz gerne einfach irgendwie abends höre, wenn es dunkler wird.
Ja.
Finde das, dann kommt das nochmal geiler durch. Real Big Fish mit dem Song Beer. Okay. War so ein Holiday-Song für mich.
Ah,
übrigens,
ja.
Ganz, 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 ganz kleine Geschichte. Ich war ja in Griechenland. Keine Angst, es waren wirklich keine Menschen da. Also wir waren super einsam mit ganz wenigen Menschen in einem Hotel,
ganz wenige
was wir nicht
Menschen
gebucht hatten, weil wir nämlich in, was?
Nur Echsen da gewesen wieder.
Ja, nur Echsenmenschen. Nee, wir hatten ein Hotel gebucht, was halt geschlossen war, was wir bei der Ankunft erklärt bekommen haben. Und das war richtig mies. Unser Transferbusfahrer hat uns dann einfach woanders abgesetzt, hat so mit der Hand so ein Telefonzeichen gemacht und ist dann weggefahren. Und dann sind wir in dieses Hotel rein und dann durften wir da halt einfach bleiben. Das war auch am Ende ganz nett. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir sind einmal zu so einem Supermarkt gelaufen und dann laufen wir an so einem etwas runtergekommenen Haus vorbei und da saßen halt zwei ältere Dudes an so einem Tisch vor ihrer Haustür quasi, hatten so einen Fernseher da stehen und haben einfach eiskalt mittags um 2 oder so richtig laut griechisches Karaoke gemacht. Das fand ich so geil. Ich habe leider kein Video davon gemacht, aber ich kann leider kein Griechisch und wenn ich das versuche, ist das einfach nur despektierlich, aber das war einfach nur witzig, wie da einfach so ein älterer Typ sitzt und einfach fast ins Mikro schreit, weil er das gefühlt hat, was er da singt. Das ist einfach so, ist das witzig gewesen. Großartig. Ja, und jetzt, boah, Übergänge kann ich. Diese Woche hat Mark Hoppus von Blink bekannt gegeben, dass er Krebs hat.
Ach ja.
Was voll scheiße ist.
Und
ich habe versucht, vielleicht mal eine Folge ohne Blink oder Travis Barker oder so zu machen, aber das ist tatsächlich doch erwähnenswert und dementsprechend würde ich mir gerne aber keinen Blink-Song, sondern einen von Plus 44 wünschen. Und zwar No It Isn't. Und ich hoffe natürlich, dass der Mark dass der das packt. Okay. Ja, und dann haben wir's. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte. Leute, wir haben unter anderem die Spotify-Playlist, sodass ihr die auch einfach abonnieren könnt. Dann verpasst ihr da auch nicht, wenn wir da neue Songs reinballern. Zweitens, bitte haut doch mal eine coole Bewertung bei Apple Podcasts raus. Haut da am liebsten alle 5 Sterne rein und schreibt was Liebes. Da freuen wir uns derbe drüber. Und das supportet uns irgendwie, weil die anderen Leute das dann auch mitbekommen, dass es uns gibt. Und vor allen Dingen haut immer weiter in die Socials raus, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, wenn ihr einen Themenvorschlag habt. Immer, immer, immer gerne her damit, ob es bei Instagram ist, ob es bei Facebook ist, ob es unter morecore.de ist oder bei unseren privaten Accounts. Ihr findet uns da definitiv irgendwo. Da freuen wir uns immer drüber. Und jetzt übergebe ich das Schlusswort an den lieben Rodney.
So, jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich nochmal einen Schenkelklopfer raushauen darf. Ich habe aber tatsächlich gar keinen vorbereitet. Und weiß auch nicht wirklich, was ich noch dem hinzufügen soll. Hoffen wir eigentlich einfach nur, nachdem wir über diese ganzen Veranstaltungen und Festivals gesprochen haben, dass es nicht mehr so weit weg ist, ne? Weil ich habe super Bock bekommen durch diese ganze Konversation und habe einfach wieder so Bock auf all das, was diese Veranstaltung eben liebenswert macht und eben diese Festivals. Das fehlt einfach so hart. Und ja, hart ist ein gutes Stichwort, denn Festivals sind nie einfach. Und wenn ich an uns, an Rock am Ring denke, dann war das definitiv hart. Und auch die Getränke waren auch hart, das Wetter war hart, die Bands waren hart. Jimmy Blue Ochsenknecht war...
Nee, Wilson Gonzalez.
Ja, stimmt, Tatsache. Ey, ich habe keine Ahnung, wer von denen ist. Ich habe es halt nur erkannt, weil ich den gesehen habe. Aber ja, du hast recht. Das heißt, ich habe jetzt auch noch hart verkackt. Und ja, eigentlich kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Und ich bin auch gerade irgendwie zu fertig, um einen Witz noch anzuführen. Aber ja, wie gesagt, den habe ich vielleicht auch schon mal gebracht. Ich habe noch nichts gegessen, ich bin Veganer, ich mache es mir jetzt gemütlich.
Das ist übrigens schon wieder eine Folge gewesen, wo wir hätten über die legendäre Wilson Gonzalez Story reden können, aber das machen wir dann einfach bei der nächsten.
Ja, haben wir bei der letzten auch schon gesagt, mach mal einfach
mal. Mir ist gerade eingefallen, ich dachte wahrscheinlich gerade eben, es wäre Jimmy Blue, weil Wilson so blau war.
Alles klar, Leute, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Mach's gut.
Tschaußen.
Ciao.
Gute.